Läuft.
Ja, jetzt läuft's.
Wer mag denn was zu trinken haben?
Ja, ich eine Mate nehme ich, glaube ich.
Eine Mate?
Ja, ja. Ich nehme noch was alkoholfreies.
Koffeinfrei. Nicht alkoholfrei.
So,
ja, Mate. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon Bier nehmen?
Du kannst auch gerne Bier
nehmen. Du kannst sehr gerne auch Bier haben.
Ich bin immer erstmal so eine Fassbrause, genau.
Das alles ist klar.
Bin noch ein bisschen Rest erkältet, ab auf dem Fastweg wieder gesund und ich... Verlass das mit dem Alkohol heute mal.
Stimmt, ich muss eigentlich auch nach der Konferenz ein bisschen pausieren.
Auf jeden Fall mal gewaltigen Bierüberschuss gerade im Kühlschrank.
Wie kommt das?
Weil wir ja gestern hier die Web Performance Group Cologne hatten, Meetup.
Nicht die Drink Performance.
Das ist irgendwie seit einem Jahr oder so wieder mal das erste Meetup und das war hier und die haben zu wenig Bier getrunken.
Und es waren auch nicht so viele Leute da wie gedacht. Nee, und wir haben viel zu viel gekauft, wie das dazu ist.
Ja, ja.
Jetzt ist auf jeden Fall der Kühlschrank voll.
Der Leidensdruck ist groß.
Das Problem ist, das Mühlenkölsch und das wird ja schlecht. Deshalb müssen wir uns ranhalten.
Oh ja.
Okay, Leute, kommt vorbei.
Dann will ich euch helfen.
Gut, jetzt haben wir die Minute geschafft.
Also tschüss schon mal.
Ohne Hallo zu sagen.
Ja, der Geekstammtisch ist
genau,
hier.
Genau, die 25.
Wie immer mit dem Basti.
Und dem Dirk.
Hallo. Und heute zu Gast der Moritz.
Guten Abend.
Einmal ganz kurz.
Ruhe.
Vielen Dank.
Raus.
So. Jedes Mal. Der Moritz ist zu Gast. Hallo Moritz, schön, dass du da bist.
Ja, guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Das hat auch lange gedauert, bis das geklappt hat. Also auf jeden Fall schon ganz, ganz früh auf dem Radar gehabt und dann irgendwie immer vergessen zu fragen. Und
ja, man sieht sich ja
dann auf der Frostcon oder schon davor?
Davor schon. Auf, ich glaube, das bei irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr.
Irgendwas. Doch, wir haben uns auf der Foscon unterhalten.
Ja, genau, Foscon haben wir uns auf jeden Fall
unterhalten. Aber bei solchen Persönlichkeiten, da muss man halt schon mal ein paar Monate
warten. Ja, richtig,
ne?
Richtig.
Das ist klasse.
Gut, der Moritz, so im Kölner Raum kennt dich bestimmt der ein oder andere, darüber hinaus wahrscheinlich der ein oder andere auch, aber sag doch trotzdem noch mal ein paar Worte so zu dir.
Ich weiß gar nicht, ob man mich im Kölner Raum unbedingt überall so kennt. Ich bin ja nur in manchen Gruppen aktiv. Ja, mein Name ist Moritz Heidkamp. Ich bin hier in Köln aktiv. Ich lebe in Köln. Ich arbeite in Köln zurzeit vor allem als Softwareentwickler, könnte man so sagen. Seit etwa 2006.
Du bist Softwareentwickler seit 2006?
Ja, genau. Und bin auch in Köln seit 2006. Ich bin auch schon länger Softwareentwickler. Also ich habe vorher schon PHP gemacht und so.
Aber
das
zählt
zu meiner Zeit, über die ich nicht gerne rede. Das Dumme ist, wenn man meinen Namen in Google eingibt, findet man halt irgendwelche Newsgroup-Posts oder Mailinglisten-Posts.
Mit PHP-Zeit. Mit Namen drauf. Oh Gott.
Aber ich habe mich nicht allzu sehr daneben genommen.
Du hast auch... Du hast irgendwas in der Richtung studiert?
Nein, darauf wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen. Ich habe nämlich, als ich hierher gekommen bin, ich bin sozusagen auch interessiert in den geisteswissenschaftlichen Fächern, aus der Schulzeit noch, und habe dann eigentlich vorgehabt, Lehrer zu werden, und zwar Deutsch- und Geschichtslehrer.
Okay.
Das ist relativ weit weg von dem, was ich jetzt mache eigentlich, weswegen ich dann auch im Laufe der Zeit dann mal den Studiengang gewechselt habe. Ich studiere eigentlich immer noch formal. Ich studiere auch tatsächlich noch, falls die KVB das jetzt hört. Ich bin
Also du hast Deutsch und Geschichte studiert.
Das ist richtig. Aber nicht fertig studiert natürlich. Das war sozusagen nicht mehr drin, nachdem ich hier zu sehr in dieses andere Feld gerutscht bin.
Mhm.
Ich habe das auch schon während der Schulzeit so damit ein bisschen Taschengeld verdient und also eben mit PHP-Frickel und dann hier in Köln bin ich dann irgendwie zufällig an einen Herrn geraten, der einen Ruby-Entwickler sucht. Und ich habe gerade 2006 angefangen, mich mit Ruby zu beschäftigen. Und das war natürlich wunderbar. Dann konnte ich einfach mein Hobby sozusagen benutzen, ich habe vorher Teller tatsächlich gewaschen in einer Sushi-Bar und habe dann zum gleichen Gehalt für weniger Zeitaufwand mit einer Tätigkeit, die mir deutlich mehr Spaß macht, obwohl das Tellerwaschen durchaus ganz nett war. Hatte halt auch was für sich, aber war sehr anstrengend. Konnte ich dann eben Ruby lernen. 2006 war das ja auch noch relativ aufregend neu und so. Und,
ja, genau.
War ganz, ganz witzig. Da haben wir dann eine Rails-Anwendung gebaut oder mehrere sogar. Und da nahm dann dieser Umweg oder dieser Abweg seinen Beginn und seitdem bin ich dann immer weiter aus dem Geschichts- und Deutschstudium raus und habe jetzt gewechselt auf ein Fach, das sich Informationsverarbeitung nennt.
Okay.
Und verfolge das noch mit mittelmäßigem Elan. Also ich macht das schon noch, die lernen als C++ zum Beispiel.
Das Informations?
Okay. Informationsverarbeitung, das ist ein Studiengang, den die Uni Köln anbietet. Mhm. Und das ist so eine Art Crossover aus Informatik und Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften. Kannst du halt ein zweites Fach dazu aussuchen.
Also das passt eigentlich ja ganz gut an,
genau,
mit deinem geisteswissenschaftlichen Interesse.
Genau, ich habe dann den Kram, den ich halt in Geschichte schon gemacht habe, einfach mit rübergenommen und habe den Abschluss gewechselt. Das ist auch ein sehr empfehlenswertes Studium, falls jetzt hier der eine oder andere.
War mir gar nicht, also davon habe ich glaube ich noch nie gehört. Aber okay, das kannst du auf jeden Fall empfehlen.
Ist auch ein kleiner Studiengang, da sind nur so 100 Studenten oder sowas pro Semester,
glaube ich. Weil ansonsten kann man ja an der Uni Köln selber nur Wirtschaftsinformatik machen, ne?
Und das ist ja das Schlimmste, was es gibt.
Genau.
Ja, okay, aber wenn man... Ich habe mir das wirklich angesehen, aber es war nicht so schön.
Nee. Und kann man da dann beliebige geisteswissenschaftliche Fächer zunehmen?
Das ist ziemlich frei, ja.
Okay.
Frei wählbar.
Also,
Philosophie kannst du zum Beispiel auch nehmen.
Hast du, bevor du dann dein Ruby angefangen hast zu lernen und deinen Job da bekommen hast, dann noch, also warst du da vorher schon irgendwie
außerhalb von
IT-technisch unterwegs?
Ja, ja, also wie gesagt, ich habe halt mit PHP so ein bisschen Taschengeld verdient und ich hatte Informatik als Abiturprüfungsfach, das ging an unserer Schule netterweise. Ich komme nämlich eigentlich aus Oldenburg, nicht aus Köln, und dort ging das. Und da hatten wir zum Glück einen ziemlich guten Informatiklehrer, der halt selber Informatik studiert hat sogar. Das ist ja auch eher die Ausnahme.
Ja.
Deswegen war der auch abiturprüfungsberechtigt, glaube ich nur. Normalerweise macht das ja irgendwie der Mathelehrer.
Ja, ja, genau.
Dann macht man so ein bisschen Excel oder sowas. Und das war halt total gut. Da haben wir dann auch Automatentheorie und solche Dinge gemacht.
Geil. Cool.
Das hätte ich so gern gehabt.
Wir hatten uns mit Normalformen beschäftigt und so. Also Datenbankdesign.
Bei uns gab es das in der Oberstufe nicht, Informatik.
Doch, bei uns schon, aber
bei
wir
uns
haben
das ein bisschen
nur,
basic.
Bei uns gab es das nur ein, zwei Jahre und immerhin dann Turbo Pascal. Und während, also das hätte ich völlig scheiß Aufgaben da gemacht und währenddessen habe ich halt komplette hier Menüs mit Pfeiltasten, Navigation schön mit ASCII-Art, Blöcke gebaut und alles.
Immerhin bist du noch hast nicht angefangen zu spielen nebenbei. Das ist ja
die Nee. Also gezockt haben wir eigentlich, also eigentlich war es 80% mindestens irgendwelche Spiele zocken, weil Lehrer war sowieso alles scheißegal.
Ah, toll.
Ja, das ist natürlich schade eigentlich, ne? Es ist total schade. Es ist halt, ja.
Das, und da müsste man vielleicht mal jetzt nochmal gucken, ob das wirklich besser geworden ist, aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck.
Kannst du mal gucken, wenn Tim dann soweit ist.
Ja, genau.
Also, muss man, glaube ich, selber Hand anlegen.
Ist nicht signifikant besser geworden, glaube ich. Nicht überall jedenfalls. Ich bin schon noch so weit gekommen, dass ich zumindest auch ein paar Schulpraktika gemacht habe während des Studiums und habe mich da auch so ein bisschen mit beschäftigt. Aber das ist halt eigentlich nichts.
Ist halt die Frage, bis wann das so ist oder ob das überhaupt jemals so sein wird, dass halt dann in Informatik so wie Mathe einfach
so ein Grundfach ist.
Ne? Ist halt so ein Grundfach.
Ja, und du brauchst halt auch die Leute, ne?
Also, ja, klar.
Das ist halt das Hauptproblem.
Du brauchst halt irgendwie Leute, die da die Kinder zu begeistern können und die dann irgendwie sich überlegen, sie gehen halt diesen Weg, statt irgendwie in der Wirtschaft
Kohle
zu verdienen.
Ich würde einfach mal behaupten, dass gerade jetzt so mit den ganzen Digital Natives, die Schüler sowieso immer weiter sind als die Lehrer.
Ja, genau. Das ist halt echt das Problem.
Dann klappt es
auch nicht. Das ist auch das, glaube ich, ein generelles Problem, dass eben angenommen wird, naja, die kennen schon alles, also brauchen die auch in der Schule, man kann denen eh nichts mehr bieten, sozusagen.
Ja.
Aber dabei ist ja eigentlich sozusagen das, womit sich die Informatik eigentlich beschäftigen sollte, etwas, was du nicht einfach so durch Benutzung von.
Ja, genau, ne, das ist halt dann mehr. Aber dann muss halt die Lehrer, da muss halt wirklich studierte Informatiker haben als Lehrer. Wenn das dann nur in Anführungszeichen der Mathelehrer macht, auch wenn er sehr bemüht dann ja sein mag.
Dann kann man sich natürlich die berechtigte Frage stellen. Also, nee, im Moment, Informatik kann man nicht auf Lehramt studieren, ne?
Ja, das gibt es durchaus.
Das gibt es?
Oder? Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt das auch an der Uni inzwischen als Fach, ja. Ich hätte da hinwechseln können vielleicht auch.
Ah, okay. War wahrscheinlich deine Frage. Also sogar einer bei mir aus dem Studiengang, der Medieninformatik, der hat im Grunde das nur abgeschlossen, um dann danach so ein Lehramtsstudium draufzusetzen, relativ kurz, um dann an die Schulen zu gehen.
Ah, okay.
Also es geht schon.
Ich fände das auch immer noch reizvoll eigentlich. Also das macht schon Spaß, aber das Blöde ist, die Arbeitsbedingungen an Schulen sind halt irgendwie nicht so attraktiv.
Ja, ja, genau, das ist halt natürlich dann auch ein Problem. Dann, was hast du dann für Rechner, was hast du denn überhaupt für Möglichkeiten, mit den Kindern zu arbeiten? Wie kommen dann die anderen
Kinder erstmal Arch Linux installieren und gucken, dass da...
Es gibt gar kein Betriebssystem.
So, genau. Wir bauen uns das jetzt selber, Kinder.
Nee, das wäre sowieso am geilsten. Du hast einfach da so ein Motherboard da liegen, so ein paar RAM-Riegel und so ein kleines
Case und dann,
ja, dann geht's los.
Also man müsste da schon auch ein bisschen sehr eigenen Einsatz zeigen, um da irgendwie was
Sinnvolles zu machen. Ja, und gerade so mitteltechnisch, ne? Ich meine, also
genau,
ja. So weit her gut ist das ja nicht. Man könnte ja mit so einem Raspberry Pi da loslegen.
Das könnte man natürlich irgendwie,
vielleicht? Genau, aber
ja.
Wer will das immer selber finanzieren? Na gut.
Also man braucht sehr viel Enthusiasmus und Durchhaltevermögen und so, was ich, ja, ich habe mir das irgendwie nicht mehr zugetraut, das dann noch hinzukriegen. Und ich bin jetzt auch zu sehr in der Wirtschaft gerade drin schon.
Ja.
Vielleicht so in 10 Jahren nochmal oder so. Genau, also ich kann ja dann mal diesen Exkurs kurz beenden hier.
Ja.
Also dann habe ich eben Ruby gemacht eine ganze Weile. Und genau, wir haben es ja auch schon auf der ersten Inkarnation der
Ruruk, ne?
Ruruk,
damals im C4 da in Ehrenfeld. Genau, da haben wir uns kennengelernt.
Richtig. Das ist richtig. Genau, da war ich ja sozusagen auch mit Gründungsmitglied irgendwie ursprünglich mal. Das hat sich dann aber ja irgendwann totgelaufen, als jeder mal seinen Vortrag gehalten hat oder so.
Ja, genau.
Das war leider nicht so. Das war vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen zu früh, um also die Community war zu dem Zeitpunkt in Köln zumindest ja noch nicht so da.
Genau, es war sehr klein, es waren viele, die dann irgendwie immer was wissen wollten und es war einfach noch ein bisschen früh hier in Köln. Genau.
Und dann ist das irgendwie eingeschlafen und dann hat das auch bei mir so ein bisschen angefangen, also ich habe noch, ja, wir haben immer noch Ruby Code natürlich in Production auch und der wird noch gepflegt und so, aber ich habe dann so mit der Zeit mich haben so gewisse Dinge in Ruby so ein bisschen geärgert irgendwann. Mhm. Und habe mich dann halt umgeschaut nach Alternativen irgendwann und bin dann über einige Umwege bin ich dann in so ein bisschen in die Lisp-Ecke geraten.
Okay.
Und das war so um 2009, glaube ich, als das anfing. Oder 2008 vielleicht, ich weiß nicht mehr genau. Genau, und heute bin ich eigentlich primär in dieser Welt unterwegs. Also ich benutze auch Lisp für Produktivsysteme, für Softwareentwicklung im kommerziellen Umfeld sozusagen und bin da auch Open-Source-mäßig aktiv. Genau, die Firma, für die ich arbeite, hier in Köln, Bivuta IT, wir setzen halt Lisp taktisch ein sozusagen. Da kannst du es meistens ja einem Kunden nicht verkaufen und
einfach nicht erzählen.
Ja, wir machen das dann schon irgendwie doch transparent, aber eben so, dass das auch Sinn ergibt.
Ja, 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 okay, das macht ja.
Das kann man schon hinkriegen.
Sollte ja eigentlich immer so sein, dass es Sinn für den Kunden macht.
Genau, ja. Alles im Sinne des Kunden natürlich. So ist mein Werdegang ein bisschen. Das heißt, und darüber bin ich dann irgendwie auch zu dieser Beschäftigung mit Programmierkonzepten an sich gekommen, weil Lisp ist halt so sehr bare bones, soll man sagen.
Das ist ziemlich minimalistisch.
Ja, ne? Es versucht sehr minimalistisch zu sein. Ich habe halt, an Ruby hat mich eher gestört, dass du immer diese Staubecken hast überall und das passt dann manchmal nicht zusammen und sind so diese klassischen, funktioniert in 80% der Fälle und alles darüber ist dann irgendwie so ein bisschen unklar und oder ist nicht kombinierbar und so. Und du musst Ausnahmen kennen und so bin ich dazu gekommen, weil zumindest ja, traditionell und die meisten Lisps arbeiten so, dass sie eben alles Mögliche weglassen und immer versuchen, mit den einfachsten Primitiven, die irgendwie möglich sind, die dann aber möglichst mächtig sind, dir zu ermöglichen, diese Abstraktion selber zu bauen, die halt die meisten Sprachen so mitbringen, zum Beispiel.
Okay.
Ja, Klassen oder sowas. Oder
ja.
Was man da so hat, nicht wahr? Mhm. Und das hat mich halt sehr gereizt und so. Bin ich dabei geblieben irgendwie und habe dann die Firma so ein bisschen auch beeinflusst, da in die Richtung sich zu entwickeln. Also das ja.
Wie viele Leute seid ihr bei Bivuta?
Wir sind bis zu 9. Also kommt immer so drauf an, ob man die ständigen Freelancer mitzählt und so. Mhm. Also sind 9 Kollegen eigentlich. Genau. Wir machen so ein bisschen aber alles. Also jetzt gerade machen wir auch Erlang zum Beispiel. Also auch sozusagen pragmatisch gewählt, weil wir da einen Messaging-Backend bauen und dafür ist das relativ gut geeignet. Wobei wir jetzt inzwischen vielleicht auch sagen würden, wir hätten es vielleicht anders angegangen, wenn wir es vorher gewusst hätten, weil irgendwie ist Erlang dann auch manchmal so eine 80%-Lösung. Aber es war, ist schon okay. Also wir sind so ein bisschen Full-Stack-mäßig. Wir haben auch schon Hardware gebaut und JavaScript, Webanwendungen und weiß der Geier.
Also wenn es so um Messaging und Verteilung geht, ist das ja nicht unbedingt die schlechteste.
Ja, es ist schon okay. Auf
jeden Fall. Hast du dir mal Elixir angeschaut?
Ja, Elixir habe ich mir angeschaut. Genau, das ist eigentlich sehr interessant. Das vereint so ein bisschen Ruby Syntax zumindest und auch teilweise Konzepte, aber eben auch Lisp-Einflüsse sieht man da sehr stark. Und natürlich dann noch die Erlang-Wurzel. Zum Beispiel haben die ein Makrosystem vollständiges, ein hygienisches. Und
Also Elixir ist eigentlich, also besteht eigentlich nur aus Makros. Also das genau. Ist ja fast alles.
Und das ist ja der Witz, ne? Also du kannst sozusagen alle Syntax kannst du wegschmeißen und ersetzen ja. Gegen einen generischen Mechanismus. Ja. Das, was ich meinte.
Also das ist ja, also Elixir ist halt eine Sprache im Prinzip, die halt auf der Erlang-VM
ja.
Läuft. Da gab es schon so ein paar Vorgänger, die auch so eine Ruby-angelehnte Syntax hatten. Ich weiß
nicht. Rhea ist einer,
ne? Rhea oder so, ja. Genau. Aber das wurde dann auch irgendwann nicht mehr verfolgt, glaube ich. Und war auch sowohl von dem Ansatz her anders, weil ich jetzt das nicht genau zusammenbekomme, wo da nochmal der qualitative Unterschied jetzt war.
Ja, ich weiß auch nicht genau.
Aber Elixir, wie heißt er nochmal, der?
Der José oder?
José Valim?
Genau. Ja. Da gibt's bei Peepcode einen ganz netten, eigentlich, also die wollten eigentlich, glaube ich, so ein Play, nee, heißt das Play-by-Play? Doch, ne? Wenn die so zu
gefährden. Ja, eigentlich genau. Heißt, also die Play-by-Plays sind die, wo sich Geoffrey neben die Leute
genau,
setzt und einfach
genau.
So quasi wie so ein Pairing.
Genau, er wollte eigentlich ein Play-by-Play mit ihm machen und irgendwie kam halt so viel Output halt aus ihm raus, was halt dann mehr so eine Art, guck mal, wie man das so macht, Tutorial-mäßig eher geworden ist. So ein Hybrid irgendwie okay. Geworden. Ist aber ganz cool, um da so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie das halt eigentlich funktioniert.
Aber nicht so wie die normalen Peepcode-Tutorial.
Nee. Also nicht so full-fledged-Tutorial-mäßig okay. Oder so, sondern einfach passt irgendwelche HTTP-Livestream-Snippet-Protokoll-Dateien, irgendwie sowas in der Richtung. Und zeigt halt, also inklusive Testing und alles und
okay.
Wie das mit der Elixir-Konsole funktioniert, wie dieses Mix Tool-Kommando da funktioniert, mit dem man halt irgendwie so Scaffolding machen kann und Test machen kann und Dependency Management und alles Mögliche. Und er erzählt halt auch sehr, er schwärmt halt so davon, so voll cool mit den Makros, das ist halt unglaublich mächtig und es gab dann auch einen, wie finde ich die Links alle, von dem Joe Armstrong, dem
ja, der hat so ein Video geschrieben, nicht?
Der hat halt so einen langen Blogpost zu Elixir geschrieben, dass er das ziemlich cool findet, was sie da so
ja,
was die da so machen.
Die haben viel gerade gezwungen, was in Erlang irgendwie ein bisschen, Erlang wurde ja so quasi nebenbei, neben dem System, das sie damit bauen wollten, entwickelt. Das sieht man der Sprache auch ziemlich an.
Ja, vor allem, wenn du mal überlegst,
Ja, es basiert irgendwie von der Syntax teilweise auf Prolog.
Ja, so ganz, ganz abgefahren. Deswegen ist die Syntax auch so gewöhnungsbedürftig und so. Und so eines der wichtigsten Sachen, wenn ich mich recht entsinne, war, dass halt so für überhaupt vernünftiges String-Handling.
Das ist auch
so. In Erlang gibt es eigentlich keine Strings. Und das ist halt so
ein bisschen doof,
schwierig, ne? So gerade so, wenn du so Web-Sachen machst mit verschiedenen Encodings und so, das ist halt schon ein bisschen fies. Und das, das haben sie da wohl ganz gut da reingeräumt und Syntax, also ich bin mir nicht ganz, also ich finde das halt von der Idee her total cool. Mhm. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das gut für mich ist, wenn ich mich mehr mit Elixir beschäftige, weil das halt so nah an der Ruby-Syntax ist, dass das wahrscheinlich voll der Brainfuck ist, wenn du halt weil du halt schnell die Sachen auch verwechselst. Also
ja,
das halt aussieht wie eine Methodendefinition, ist das halt fundamental anders als eine Methode. Also, obwohl das Gleiche, obwohl es def halt als Schlüsselwort halt benutzt.
Okay.
Ne? Und da kann man, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da so den einen oder anderen Stolperstein dann gerät, wenn man halt vor allem, wenn man viele aktive Projekte hat, wo Ruby
da benutzt wird und du dann halt irgendwas Neues startest, was halt sehr ähnlich zu dem ist, was man sonst.
Also ich habe ja gerade gesagt, ich beschäftige mich mit Lisp und das ist aber ja eigentlich gar nicht so konkret, sondern Lisp ist ja irgendwie alles Mögliche. Das ist ja ein riesiger Zoo von Sprachen und die sehen an der Oberfläche alle sehr ähnlich aus und teilweise zum Verwechseln ähnlich. Das heißt, du kannst manchmal Code-Schnipsel aus verschiedenen Dialekten auch nicht auseinanderhalten ohne Kontext, weil die wirklich gleich sind.
Okay.
Und die Semantik unterscheidet sich aber auch sehr stark. Zum Beispiel ich habe halt eine Weile jetzt für eine Firma gearbeitet, die Clojure einsetzt. Das ist ein recht modernes Lisp.
Auf der JVM.
Auf der JVM zurzeit vor allem. Und das hat halt ganz andere, teilweise, also diese Kerndatenstrukturen, wie zum Beispiel in die Liste, ist ganz anders aufgebaut als in den meisten anderen Lisps. Und die Syntax ist an der Oberfläche aber sehr ähnlich oder ziemlich
identisch. Da kommst du nicht durcheinander?
Und ich komme da nämlich nicht durcheinander. Das wollte ich damit sagen. Also,
okay, vielleicht bin ich einfach zu blöd.
Nee, das ist gar nicht so schlimm. Nämlich, glaube ich, am Anfang ist man verwirrt, aber man irgendwie schafft es das Gehirn sozusagen, die Kontexte auseinanderzuhalten.
Also, wenn du dann
nach einer Weile
lang genug dran arbeitest, dann weiß man, okay, hier ist es so und hier ist es so.
Genau. Und du würdest ja auch nicht Ruby und Elixir dann mischen, sozusagen, in einem Projekt.
Nee. Ja, also, wahrscheinlich nicht. Also, das ist halt schon disjunkte Codebases dann, ne? Aber wenn man,
vielleicht ist der Einstieg gefühlt schwieriger, aber das ist interessant, ja.
Also aus meiner Erfahrung ist es macht auf jeden Fall. Das Gehirn kriegt es irgendwie auf die Reihe, da den
Schritt. Da ist ja dann sogar noch krasser, ne? Jetzt in dem Beispiel, was du genannt hast.
Genau.
Also das ist ja.
Das ist wirklich ist viel, viel näher beieinander und die Semantik unterscheidet sich aber sehr stark.
Okay, das ist interessant.
Nee, aber um Elixir kurz abzuschließen, die Syntax ist halt tausendmal angenehmer als die von Erlang. Also nicht nur. Also nicht nur die Syntax allgemein, sondern auch wie du halt mit Modulen und Funktionen arbeitest und so. Das ist halt viel weniger Boilerplate, viel weniger Noise mit irgendwelchen Kommern und Semikolonen, um irgendwie Sachen abzuschließen und weiterzuführen.
Kann man denn trotzdem dieselben Sachen
erreichen? Wenn das kompiliert ist, ist das nicht zu unterscheiden von einem Erlang-Programm. Das ist absolut das Gleiche am Ende. Und du kannst halt in beide Richtungen ganz normal, also es gibt halt bestimmte Konventionen, wie Sachen halt gemappt werden und das funktioniert halt 1:1 ganz normal.
Und vor allem haben die auch so Sachen geändert, wie zum Beispiel, dass alles eine Expression ist, was in Erlang ja nicht der Fall ist.
Mit der REPL. Das fand Joey auch. Wobei irgendwo gab es einen Kritikpunkt, ich weiß immer nicht, das hat irgendwas. Ich weiß nicht
mehr. Ja, gut, im Detail ist das schwierig.
Ja, also ich meine, beschäftigt sich auch noch auf einer anderen Ebene auch damit. Ist ja noch relativ jung, aber schon ziemlich cool. Um den Vergleich mal zu Ruby nochmal zu haben, ist, in Ruby gibt es ja End ohne Do.
Mhm.
Und das ist ja
total
verwirrend, weil du hast halt Blockdefinition mit Do-End, aber Methodendefinition, Klassendefinition, Moduldefinition sind ja ohne Do.
Mhm. Ja.
Und das ist in Elixir immer Do-End. Und es ist sogar auch auf einer semantischen Ebene sogar immer dasselbe.
Ah, okay.
Und
das meinte ich vorhin.
Es ist halt auch lustig, weil eigentlich könnte man ja durchaus ein ähnliches, oder hätte man ja damals, oder hätte Mats damals ein ähnliches Konzept auch für Ruby nutzen können.
Ja, das ist richtig.
Dass das im Prinzip ein Block ist, der halt einfach dann sofort ausgeführt wird. Das wäre ja...
Ich meine, konzeptionell ist es das ja irgendwie auch so ein bisschen.
Ja, genau. Also vom Konzept her ist das gar nicht so weit weg, so, ne? Aber das ist halt da halt total konsistent an der Stelle.
Ja,
genau,
okay. Ne?
Das ist genau das Ding.
Bei so Konditionen Sachen
ist und immer. So, ist halt also, okay, es gibt kein End ohne Do.
Genau.
Okay.
Alle Blöcke. Das ist genau das Ding, ne? Du hast, du brichst sozusagen alle Konzepte auf einen Nenner runter. Also man muss sich nur mal vorstellen. Was gibt's für einen Vergleich? Ja, ich finde das Beispiel mit Ruby, also mit Do und End eigentlich ganz gut. Du kannst halt entweder für jedes dieser Konzepte, Methode, Klasse, Block und weiß der Geier, kannst du jeweils eine eigene Syntax, eine eigene sozusagen Auswertungsregeln, Scoping-Regeln sind ja auch ganz interessant. Zum Beispiel Sachen, lokale Variablen im Klassenrumpf sehe ich nicht in der Methode in Ruby. Ich weiß nicht, ob es in Elixir so ist. Habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Wäre aber eigentlich sinnvoll, wenn das dann so wäre, weil ja die Semantik von der Clojure ist ja so, dass ich quasi alle lokalen Variablen noch innerhalb des Blocks sehen kann, nicht wahr?
Das wäre ein bisschen schwierig, weil weil das in Ruby ja Methoden sind, die du definierst, und in Elixir sind das ja Funktionen. Also Methode im Sinne von lebt an einem Objekt und die Funktion ist halt unabhängig von einem von dem Objekt. Deswegen ist das schon ein bisschen schwieriger, weil du ja auch die Unterscheidung zwischen einer Instanz und einer Klasse hast du ja auch nicht.
Genau.
In Elixir an der Stelle.
Ach so, Stelle. Das hast du da auch nicht. Okay, interessant.
Das gibt's da nicht. Also es gibt also
Klassen gibt's ja schon.
Nee, die heißen glaube ich auch Module in Elixir. Also in Erlang gibt's halt Module. Das ist halt eine Datei, ist halt ein Modul und da sind halt Funktionen definiert. Es gibt ist eine funktionale.
Und die Funktionen gehören aber strukturell an dieses Modul.
Genau, und im Prinzip ist ein Modul ein Namespace für deine Funktionen, die du da drin definierst.
Okay, also du kannst dieselben Funktionennamen in zwei Modulen haben.
Du kannst auch die gleichen Funktionsnamen, mehrere Male den gleichen Funktionsnamen in einem Modul haben, weil in Erlang die Funktion durch den Namen und die Arität definiert
wird. Ja, okay. Ne?
Und sogar noch mehr, weil du kannst auch noch so Guards machen und Pattern mit
Pattern also nur auf das Namespace hingezogen. So. Also ein Modul gibt
Namespace
halt vor und du kannst halt denselben Namen, dass das dann noch mehr geht.
Genau. Und das ist halt 1:1 gemappt, also es gibt halt keine Klassen oder Instanzen oder sowas. Ansonsten würde das ja auch nicht so seamless funktionieren, weil sonst müsstest du ja auch irgendwie die Konzepte überbrücken und das
natürlich sowas machen können.
Macht jetzt auch nicht sonderlich viel Sinn.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Das heißt, Elixir ist eigentlich nur so ein dünner Layer über Erlang, der das.
Ja, wie die das dann genau, also wenn halt wahrscheinlich irgendwie da ihren AST da bauen und das dann irgendwie da durch ihre Makro-Engine da durchschieben und am Ende dann. Keine Ahnung,
und dann fällt da irgendwann Erlang-Bytecode
raus. Ich finde das also für mich ganz interessant, weil ich dafür Zungen Plugins mitbaue. Ja. Weil das
mit Elixir?
Ja, also mit Elixir. Das, weil, wie gesagt, wenn die kompiliert sind die halt nicht zu unterscheiden. Die wirfst du halt genauso wie die anderen Plugins, die man halt dann irgendwie baut oder so, halt in das richtige Verzeichnis rein und funktioniert halt. Und du hast halt einfach ein bisschen angenehmere
Syntax. Cool.
Also durchaus empfehlenswert, denke ich, ja.
Ja, also finde ich auch.
Es gibt übrigens es gibt zwei Lisp-Dialekte, die auch ähnlich funktionieren, also die auch Erlang-Bytecode erzeugen. Nämlich Joxa heißt der eine, der ist so ein bisschen an Clojure angelehnt und das andere ist ein Scheme, das heißt Concurrent Scheme, glaube ich. Das heißt, für jede Sprache, die du quasi auf einer VM hast, hast du immer doppelt so viele Lisp-Dialekte. Das ist tendenziell wirklich so.
Das
wächst wie Unkraut.
Magst du mal vielleicht so ein bisschen aufrollen, was das mit dem Lisp so auf sich hat.
Und das wäre eine gute Sache.
Weil ich glaube, also das hat sicherlich schon jeder mal gehört, aber
wir haben ja gerade schon gehört, ne, es gibt irgendwie, die sehen ähnlich aus, bis gleich, sind aber trotzdem unterschiedlich und da so einen kurzen historischen Abriss.
Vielleicht mal, wie das aussieht und was überhaupt so die Idee dahinter ist, weil es ist ja schon.
Ja, das ist eine interessante Geschichte in der Tat. Also
du wolltest ja Geschichtslehrer werden.
Genau, und
deswegen daher ist das ja eigentlich.
Mich interessiert, also ich habe ja Deutsch und Geschichte gemacht und mich interessiert sowohl halt dieser historische Aspekt von Programmiersprachen auch, oder also vor allem von Programmiersprachen, aber von IT auch, weil alle möglichen Sachen, die wir heute jetzt wiederentdecken, sind ja eigentlich auch schon wieder historisch.
Und ja, genau.
Das finde ich sehr spannend und ich finde auch diesen linguistischen Aspekt von Programmiersprachen sehr interessant. Sozusagen, was macht eine Sprache zugänglich oder so?
Ja.
Welche Probleme können über Syntax abgebildet werden oder was stört und so? Oder wie kann man bewerten, wie ausdrucksstark eine Sprache ist und sowas? Finde ich sehr interessant. Also eigentlich mich interessieren Programmiersprachen im Allgemeinen irgendwie so an sich, nicht unbedingt, was ich jetzt praktisch sofort damit machen kann oder so.
Ah, okay.
Und bei Lisp habe ich mich schon ein bisschen näher damit beschäftigt, in der Tat. Das heißt, ich kann ja mal anfangen, ganz am Anfang. Das ist nämlich tatsächlich die zweitälteste heute noch in Gebrauch befindliche Programmiersprache, wenn man das so sagen kann. Das war die zweite oder noch ältere in Gebrauch befindliche Sprache, ist Fortran. Das ist aber auch irgendwie mehr so theoretisch im Gebrauch, ne? Bei irgendwie Physikprofessoren oder so. Das heißt, Lisp ist wahrscheinlich dann die älteste tatsächlich produktiv
im Gebrauch. Sinnvoll,
wie auch immer, von Softwareentwicklern verwendete.
Maintainable.
Und das ist sozusagen die erste Beschreibung der Sprache, ist schon datiert auf 1959 oder 58, bin jetzt nicht ganz sicher, von einem Herrn namens John McCarthy, das war ein Professor am MIT.
Der ist auch letztens, ist er nicht
erst? Der ist erst kürzlich gestorben.
Genau.
Der hat unter anderem eben Lisp beschrieben, aber zu der Zeit war das nicht implementierbar. Also es kommt eher aus einer konzeptionellen mathematischen Ecke, basiert auf dem Lambda-Kalkül. Das heißt, er wollte irgendwie das Lambda-Kalkül irgendwie anwendbar machen für informatische Probleme oder sowas in der Art. Ja.
Das Lambda-Kalkül?
Das Lambda-Kalkül ist dann noch älter. Das kommt irgendwie aus den 30er Jahren von einem Herrn Church, glaube ich. Ich glaube, der hat zumindest darauf mit Lambda-Ausdrücken ein numerisches System gebaut und ich glaube, der hat auch das Lambda-Kalkül erfunden. Und das ist dann mathematisch. Also
und was, also was?
Das Lambda bedeutet das Lambda, was wir auch in Ruby zum Beispiel haben oder in den meisten funktionalen Sprachen haben. Also es ist eine anonyme Funktion und ich weiß jetzt nicht, was genau die Einschränkungen sind, um Lambda-Kalkül, um etwas als Lambda-Kalkül zu bezeichnen. Das ist halt natürlich anders als das, was wir heute dann da haben. Aber im Wesentlichen ist es eine anonyme Funktion.
Ja, also ich kriege jetzt auch nicht mehr ganz alle Regeln zusammen, aber ja. Ne, du hast irgendwie so eine Funktion und du kannst sie halt irgendwie mehrfach benutzen, an verschiedenen Stellen einsetzen und so Reihenfolgen, Kram, also irgendwelche verschiedenen ja. Sachen.
Also da gibt's, das ist eine Feinheit irgendwie, genau. Das spielt am Ende gar nicht so eine Riesenrolle für...
in der Praxis ist es dann genau, also eigentlich, benutzt du es jeden Tag und eigentlich ist es scheißegal.
Ja, genau, es ist halt so wie am Anfang, bis du gerafft hast, wie so eine Anonyme, also ein Lambda funktioniert, verdreht sie das Gehirn und irgendwann merkst du es gar nicht mehr. Ja, genau. Das ist ganz komisch.
Das war, okay.
Das heißt, das basiert irgendwie aus diesen mathematischen Konzepten und er hat das versucht so eben für seine Probleme nutzbar zu machen und die Probleme, die er damit lösen wollte, waren eben die der künstlichen Intelligenz, also auf McCarthy geht tatsächlich auch der Begriff der künstlichen Intelligenz zurück. Der hat
okay.
So eine Art Symposium dazu veranstaltet, wo dieser Begriff das erste Mal in der Literatur dann erwähnt wird. Das heißt, er hat da auch fundamentale also die Grundlagenforschung sozusagen betrieben und auch bis ins hohe Alter hat er gelehrt am MIT da. Und Lisp ist dann eben dabei rausgefallen. Das Ding war, das war erstmal nur eine theoretische Beschreibung, dann 1961 hat irgendwie einer seiner Studenten, also seiner, wie heißt das, Doktoranden, hat es hingekriegt, das dann irgendwie zu implementieren, obwohl es eigentlich nahezu undenkbar war, denn zum Beispiel in so einer rein theoretischen Sprache hast du ja nicht mal sowas wie Speicherverwaltung, weil Speicher gibt's eigentlich nicht. Das heißt, der hat einfach angenommen, naja, Garbage Collection werden wir schon irgendwie lösen. In der Beschreibung kommt das gar nicht drin vor. Ja. Während alle anderen Sprachen, wie zum Beispiel auch Fortran und alle zeitgenössischen Sprachen ja, in der Regel von der Maschine ausgehen, was ist machbar? Wir brauchen also dies und jenes, damit wir schnell ein Problem lösen können. Also, wie halt
war Fortran Garbage Collected?
Nee, eben nicht. Fortran kommt aus der anderen Denke, mal sehen, was wir für Maschinen haben und was können wir dann darauf für eine Sprache bauen. Also das Abstraktionsniveau ist halt ein ganz anderes. Oder die kommen aus einer anderen Richtung. Der eine kommt sozusagen von oben, der andere von unten. Oder und das nähert sich dann so an. Heute haben wir ja zum Beispiel sogar in Java langsam, nächstes Jahr, haben wir ja irgendwie auch Lambda-Ausdrücke dann. Das haben die jetzt nachgezogen. Nach irgendwie über 60 Jahren.
Das dauert halt ein bisschen.
Das dauert halt ein bisschen. Das ist schon ganz interessant.
Lisp steht für Lisp Processor, oder?
Lisp Processing, glaube ich.
Processing oder sowas?
Oder Lisp Processing.
Und die meinen das ernst mit den Listen.
So, genau. Also die Liste ist nämlich dann das fundamentale, der fundamentale Baustein sozusagen. Das hat der McCarthy sich irgendwie überlegt, weil er, genau, sein Paper hat irgendwas mit Rekursion zu tun, weil diese Listen, die wir in Lisp haben, sind einfach verkettete Listen. Und er wollte dann eben mithilfe des Lambda-Kalküls diese Listen verarbeiten und dann hat er sich eben auf Basis dessen zum Beispiel Suchalgorithmen und so Dinge konnte man besonders elegant damit ausdrücken, kann man ja auch in der Tat. Oder eben Bäume lassen sich mit verketteten Listen wunderbar darstellen. Und darauf basiert das alles, ja. Also das heißt, diese Oberflächensyntax, die wir heute kennen, das ist nämlich, für die, die es eben nicht wissen, tatsächlich der Code besteht eben auch aus Listen und die werden immer einfach mit Klammern begrenzt. Also jeder Ausdruck, jeder Ausdruck in Lisp ist umschlossen von Klammern und man setzt Programme dann eben aus geschachtelten Listen zusammen. Denn am Ende ist ja ein Programm nur ein Baum von Ausdrücken, oder von ein Syntaxbaum. Also ein Abstract Syntax Tree liegt irgendwie immer dahinter. Ne? Und in Lisp ist dieser Abstract Syntax Tree halt relativ konkret. Also das, was da
weit vorne am,
genau.
am Entwickler.
Also als Benutzer siehst du fast direkt den Abstract Syntax Tree, der dann hinten rausfällt. Ein bisschen also da ist doch schon noch ein kleiner Layer dazwischen, aber es ist sehr, sehr nah dran. Und das ist eigentlich die ganze Idee und daher kommt auch die Flexibilität der Sprache. Der Witz ist aber, dass diese Syntax eigentlich ein historischer Zufall ist. So wie jetzt das Wort Lambda, dass wir das heute immer noch verwenden, eigentlich auch ein historischer Zufall ist. Und auch ein paar andere Sachen in Lisp, die eigentlich so keinen Sinn ergeben, okay, aber die haben sich eben durchgesetzt oder gehalten. Und zwar war diese Syntax, die wir heute kennen, die nennt sich S-Expression, also Symbolic Expression Syntax, die war eigentlich nur als eben tatsächlich als abstrakte Syntax gedacht vom McCarthy, und er wollte eigentlich obendrauf noch so eine M-Expression-Syntax, hat er das genannt, bauen oder setzen, die dann so ein bisschen herkömmlicher aussieht. Also da hast du dann irgendwie den Funktionsnamen vorne und die Argumente dahinter geklammert. Mhm. Während bei Lisp schiebst du die Klammer immer eins nach links, was natürlich total anders ist und völlig schwer zu verstehen. Nein, das ist nicht ganz, stimmt natürlich nicht ganz.
Aber das ist so ungewohnt.
Es mutet halt völlig anders an. Ne? Also ja, man denkt irgendwie Alien Technology. Das ist ja immer der. Das finde ich auch interessant. Also das sozusagen nur durch das Betrachten. Obwohl, wenn man sich vergegenwärtigt, weiß man eigentlich, ist die Klammer der Argumentliste nur um eins nach links verschoben, sodass der Name der Funktion auch noch mit in der Argumentliste steht. Das ist ja alles, was da passiert im Prinzip. Dass das schon reicht, um den Eindruck der Sprache komplett zu verändern. Und du hast plötzlich das Gefühl, du verstehst gar nichts. Das stimmt auch. Also man braucht schon eine Weile, bis man das lesen kann.
Ne? Mhm. Diese S-Expressions, die sieht man auch spätestens dann, wenn man mal, keine Ahnung, irgendeinen anderen Parser von irgendeiner anderen Sprache sich anguckt. Also
ja, die intern werden die verwendet.
Genau, also wenn, also entweder intern oder irgendwelche Parser, die dann on top irgendwie laufen, oder die Leute mal zum Spaß bauen, das sind dann in der Regel auch S-Expressions.
Ja. Ja, es bietet sich auch durchaus oder eignet sich sehr gut.
Ruby dann halt mit eckigen Klammern statt mit runden, aber ansonsten ist es.
Genau. Es ist halt das Gleiche. Nur, du kannst dir das eigentlich vorstellen wie geschachtelte Listen am Ende. Ja, und diese S-Expression-Syntax ist aber eben die dieser besagte Doktorand dann 1961 auf so einer uralten IBM-Kiste, die den ganzen Raum füllt, irgendwie hingekriegt hat zu implementieren. Das heißt, dann war eine Tatsache geschaffen und das hat sich dann gehalten. Also die M-Expressions hatte McCarthy zwar noch ein bisschen versucht weiterzuverfolgen, aber es hat sich dann nicht mehr.
War zu spät.
Ja, es war schon, genau, die Tatsache war schon geschaffen und dann haben alle nur noch damit gearbeitet. Und es hat sich auch dann herausgestellt, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist, eben weil das sehr regelmäßig ist. Also es gibt halt nur diese eine Art Code hinzuschreiben, nämlich immer Klammer auf, Operator und dann Leerzeichen mit Leerzeichen getrennt, die Operanden, Klammer zu. Es gibt auch keine Kommas oder sowas. Also es gibt eigentlich nur, man trennt die Elemente eben mit Leerzeichen. Ja. Das heißt, es ist sehr aufgeräumt. Du hast irgendwie ein sehr glattes, eine sehr glatte Oberfläche, was mir. Das war.
Entschuldigung. Das war der Dirk.
Das war sein Mund.
Ich hab's schlecht getrunken.
Vertrunken. Das heißt, genau, diese Regelmäßigkeit, die ist einerseits oberflächlich, aber die hat eben auch den Vorteil, dass ich den Code auch, also den Code, den ich dann eben als Listen dahinschreibe, auch wie Listen behandeln kann. Und daher kommt halt diese sprichwörtliche Wandelbarkeit von Lisp oder auch praktische Wandelbarkeit von Lisp, weil ich kann halt hingehen und mein Programm, wenn man so will, einlesen, verändern. Also ich kann irgendwie die
Listenoperationen.
Genau, Listenoperationen, die ich auch benutze, um mein Problem zu lösen, kann ich eben auch benutzen, um mein Programm zu verändern und dann eben auswerten. Oder ein anderes Programm daraus erzeugen.
Genau, das ist ja mit Ruby schon ein bisschen schwieriger, weil dann musst du den Ruby-Code erstmal parsen.
Genau.
Dann hast du ja auch deine Listen aus Listen, da könntest du dann auch alles Mögliche machen.
Ja. Aber das ist dann schon recht weit weg von der Oberflächensyntax.
Ja, das hat dann überhaupt nichts mit der Oberflächensyntax zu tun eigentlich. Genau. Also da hat er schon was damit zu tun, man muss das halt, das ist halt nur deutlich anders zu lesen.
Genau.
Und dann weiß gar nicht, ob es dann auch wieder einen Weg zurück gibt, ob das jemand mal
gebaut hat. Der Teil fehlt häufig dann auch,
das stimmt. Also den von den S-Expressions wieder hoch zu der ursprünglichen Syntax, aber ja.
Genau, aber das ist sozusagen das, was du immer in einem Lisp dabei hast.
Das ist auf jeden Fall mal Metaprogramming on Steroids auf jeden Fall.
Absolut, das ist es. Also
First Class ist es.
Nur weil, also sozusagen allein nur durch diese durch diesen Mechanismus, der glaube ich aus der Syntax wegen der Syntax möglich ist, weil ich halt schon dran gewöhnt bin, wie der AST funktioniert.
Ja.
Und ich habe halt so ein paar Convenience-Notationen, um halt bestimmte Sachen einfacher zu schreiben, als sie dann am Ende rausfallen. Aber das ist halt deutlich näher eben am AST dran. Deswegen habe ich eben die Möglichkeit, diese Sprache zur Laufzeit zu verändern. Oder ja, man sagt halt, das ist irgendwie eine programmierbare Programmiersprache. Also ich kann zum Beispiel in Lisp hingehen und wenn es if nicht gäbe, naja gut, ich könnte if nicht selbst definieren, ich bräuchte irgendeinen anderen Conditional, aber ich könnte daraus dann den if...
Könnte einen Unless definieren.
Ich könnte Unless definieren zum Beispiel, genau. Was in der Regel auch schon mitkommt, aber ich könnte, ich kann es definieren und kann, es sieht dann nicht anders aus als das if, das schon in der Sprache hart verdrahtet ist sozusagen. Und das ist ja etwas, was in eigentlich keiner anderen Sprache möglich ist, meines Wissens. Außer eben Elixir, aber Elixir basiert auf der gleichen Idee eigentlich, ne?
Ja, ja, die machen, definieren auch alles mit Makros, alles.
Also genau.
Es gibt auch kaum Kontrollstrukturen, die nicht in Makros definiert sind.
Weil es auch sinnvoll ist. Du hast halt am Ende dann irgendwie nur so 7 um den Dreh Kernprimitive und alles andere ist dann obendrauf mit dem Makromechanismus gebaut. Und das ist dann eben nicht irgendwie in C implementiert oder so. Also natürlich, die Primitive sind dann immer in irgendeiner Hostsprache geschrieben meistens. Oder naja, manchmal auch in der Zielsprache selbst, aber dann musst du bootstrappen können, das ist wieder ein bisschen schwierig, aber du kannst sozusagen auch ein komplett self-hosted Lisp bauen, das geht schon oder wird auch häufig gemacht. Aber du hast halt diese Primitive und der Rest der Sprache ist dann als, wenn du so willst, als Library definiert. Also
okay.
Zum Beispiel der Lisp-Dialekt, den ich viel verwende, ist ein relativ moderner von 1975.
Sehr war, modern.
Ja, das ist so die Halbzeit etwa. Scheme nennt sich das. Und das hat einen Fokus darauf, möglichst wenig im Kern zu haben. Also der Standard... Also
noch weniger.
Genau. Das Ding ist nämlich... Na, komme ich vielleicht gleich zu. Machen wir quasi erstmal vorne weiter. Also diese Syntax kommt eben aus diesem historischen Zufall, dass dieser Herr das gemacht hat. Naja, und dann hat sich das an vielen Unis als sehr populär erwiesen, weil ja auch die KI-Forschung in der Zeit so recht intensiv betrieben wurde und das hat man dann schnell als sehr ja, geeignet dafür entdeckt, weil man eben, naja, dieses programmierbare System hat oder selbst reprogrammierbare System hat. Man hat gedacht, naja, das funktioniert ein bisschen wie das Gehirn oder so. Ist natürlich totaler Quatsch, aber also die Sprache hat eigentlich nichts damit zu tun, wie das Gehirn arbeitet, glaube ich, aber so hat man sich das so vorgestellt, glaube ich. Ach genau, und ein anderer Core-Datentyp oder Kerndatentyp ist nämlich das Symbol. Also das ist auch eigentlich äquivalent zu dem, wie es in Ruby funktioniert, ne? Also ein selbstbedeutender String sozusagen.
Ja.
Den hast du auch schon zu der Zeit. Während halt natürlich in diesen Maschinenlernsprachen arbeitest du eher mit irgendwie Magic Numbers und sowas, weil viel zu teuer da noch irgendwie ein Wort zu verschwenden.
Aber heutzutage.
Ja, wird heute noch gern gemacht, genau. Wenigstens hat man dann noch irgendwie Konstantenbezeichner, aber Symbol als Typ ist, ja, das ist auch selten eigentlich. Und zum Beispiel Python hat sowas, glaube ich, auch nicht. Ne? Aber ich weiß nicht genau, wie jetzt Python
nicht Unrecht tut. Auch dünnes Eis hier.
Ja, genau. Ja. Aber es ist halt nicht so der Datentyp, den man auf jeden Fall in jeder Sprache erwartet, nicht wahr?
Und eigentlich gehört er in jede Sprache rein, finde ich.
Eben, ja. Das ist ja das Ding, weil nämlich die Bezeichner für Methoden zum Beispiel und solche Dinge, ja, wie es in Ruby eben auch ist, sind ja Symbole. Und okay, die haben eine andere Oberflächensyntax in Ruby. Dieser Doppelpunkt taucht im Methodenname nicht auf, kannst aber eine Methode über das Symbol, das du per Doppelpunkt hinschreibst, aufrufen und so.
Das wird ja jetzt in Ruby 2.1 stärker exposed.
Genau,
wenn du deine Methode
definierst,
bekommst du als Symbol den Methodennamen zurück.
Genau. Interessant. Ach, das heißt, die Definition selbst wird dann eine Expression,
ja.
Ah ja,
das ist ganz cool.
Das ist jetzt auch eine Expression, die gibt aber nur nil zurück.
Ah, ja.
Und also in Ruby ist auch alles eine Expression.
Cool.
Das ist schon auch noch so.
Nee, ja, und dass das nicht in jeder Sprache drin ist, ne, merkt man immer wieder, wenn man Leuten versucht, das Symbol zu erklären, die das vorher nicht kannten.
Du machst das halt seit Jahren und du denkst so, wie beschreibt man das? Und das ist halt total schwierig.
Also eigentlich ist es halt ein super geiles, was ich halt immer, die Leute fragen immer, ja, wieso nimmst du eigentlich nicht einfach das String dafür? Ne?
Ja.
Und allein schon diese semantische Differenzierung, du halt hast, ne?
Zusätzlich
zu der syntaktischen, bedeutet halt auch was anderes.
Ja.
Andere Bedeutung neben der Tatsache, dass das dann auch dann bei Ruby kein Objekt ist, Performance, bla.
Klar, aber das ist auch noch ein netter
Hack. Diese semantische Ebene ist halt die eigentlich interessante,
ja, das denke ich
interessantere
auch.
Da an der Stelle.
Genau, das eine ist sozusagen Container für Daten, das andere ist bezeichnet etwas. Ne? Das ist irgendwie schon
noch. Was gibt es denn noch so für Datentypen, wenn wir schon mal dabei sind? Also wir haben die Liste, wir haben
Liste und Symbole, die hast du eigentlich immer.
Und die waren auch von Anfang an da.
Genau, ne? Weil du brauchst die Symbole halt, um eben zum Beispiel das Wort Lambda, den Lambda-Operator hinzuschreiben. Oder,
oder Funktion.
Um if und solche Dinge. Das sind eben Symbole. Und die sind gleichzeitig aber auch die Symbole, die du eben als Datentyp benutzen kannst.
Dann wahrscheinlich irgendwie das übliche Literale für Zahlen und.
Genau, meistens hast du noch irgendwie Zahlen. Also das Picolisp ist zum Beispiel ein Lisp, das ich gerade im Kopf habe. Das heißt Picolisp, weil es halt super, super minimal, also es ist halt auch sehr klein irgendwie. Der Alex Burger legt da sehr viel Wert drauf, dass es halt nur ein paar Kilobyte groß ist und so. Und das hat wirklich nur drei Datentypen, nämlich Listen, Symbole und Integers. Also du hast auch keine Flows und solche Dinge. Und
keine Strings.
Und keine Strings, das sind nämlich Symbole. Also, oder im Notfall halt Listen von Integers, wie in Erlang, ne?
Ja, das, ja.
Und
viel Spaß.
Das das reicht sozusagen, damit macht er alles. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Nicht mal Funktionen hat er da als, also eigentlich sind ja irgendwie Funktionen, das ist nämlich auch noch eine weitere Eigenschaft, Funktionen sind in der Regel auch eben First Class oder sind immer First Class, weil eben Lambda-Kalkül und so. Und der in Picolisp, der das hat nicht mal diesen Typ, soweit ich weiß. Naja, intern muss es den schon haben, aber an der Oberfläche reichst du halt immer dann eine Liste herum, die Ausführung der Funktion beschreibt, also den Code sozusagen. Weil das komplett interpretiert ist, wird das dann halt dynamisch evaluiert zur Laufzeit. Das stellt man sich ultra langsam vor, aber dadurch, dass das so minimalistisch ist, ist das irgendwie trotzdem schnell. Der baut damit ganze Web-Applikationen und so.
Okay.
Ja, das ist völlig verrückt. Das ist auch so eine One-Man-Show. Also Lisp hat kulturell so ein bisschen den Hang dazu, dass jeder sein eigenes baut und dann auch nur okay. das selber betreibt und so. Das ist ein bisschen
geil.
Zweischneidig.
Also wir haben tatsächlich auch echte Strings,
genau.
Die Datentyp nochmal aufzulisten.
Naja, das ist aber zum Beispiel was du nicht unbedingt annehmen kannst, aber das hast du meistens, ja. Das stimmt.
Oh Gott.
Ja.
Also je nach Geschmacksrichtung.
Je nach
Geschmacksrichtung. Aber meistens, manchmal schon. Mhm. Was hat man denn
alles noch anderes so? On top. Also Clojure hat eine sehr reiche Daten, hat ein sehr reiches Set an Datenstrukturen out of the box. Da hast du eben auch Symbole, Keywords haben die nochmal separat.
Also Strings.
Keywords und Symbole sind was anderes dann.
Genau.
Das ist okay. So, naja, könnte man drüber streiten.
Mhm.
Die Begründung ist, glaube ich, dass du Keywords halt so für eben als Keys zum Beispiel in Maps benutzt und so Dinge. Und Symbole sollen immer nur für Code stehen, also für eben Bezeichner von Funktionen und so Sachen. Ich bin da auch nicht so ganz überzeugt von, aber naja, ist halt eine Variante. Dann hast du, genau, Strings, Vektoren, Maps, Sets haben die auch. Das war es, glaube ich, an Literalen, oder? Ich hab's vergessen. Naja, und dann hier Rationals, also kannst eine Zahl als 10 durch 7 hinschreiben und dann ist das halt, ja. Wird das nicht zu einem Flow.
Aber Vektor finde ich ist interessant, weil ein Vektor klingt wie eine Liste eigentlich.
Ja, Listen so. Und Vektoren hat Clojure, richtig. Das ist ein Unterschied. Clojure ist sowieso sehr interessant, weil das ein bisschen eben von dieser traditionellen, habe ich ja schon gesagt, die Liste ist da zum Beispiel nicht so implementiert, wie es halt der McCarthy ursprünglich mal okay. so sich überlegt hat, sondern halt ganz anders. Clojure ist halt eine sehr funktionale Sprache. Also es legt noch mehr Wert auf diesen funktionalen Aspekt als nur, ich habe First-Class-Functions, sondern du hast zum Beispiel, alle Datenstrukturen sind immutable. Also ich kann in der Map kann ich nichts hinzufügen in place, sondern ich kann immer nur eine neue Map erzeugen, die aus der alten Map besteht und dazu noch einen weiteren
okay.
Eintrag hat zum Beispiel. Und so funktionieren auch diese Vektoren. Na gut, und die Vektoren sind eben, die haben andere Komplexität. Also du hast da Random Access in konstanter Zeit und bei Listen hast du eben eine verkettete Liste, wo du andere Charakteristiken hast. Deswegen haben die das unterschieden. Hast du auch häufig. Also die sind dann in Scheme zum Beispiel heißen die auch Vektoren, sind aber mutable. Naja. Aber du kannst halt immer davon ausgehen, dass du Listen und Symbole und irgendwie eine Form von Zahl hast, weil damit kannst du schon relativ viel machen. Für diese ganzen AI-Sachen reicht das eigentlich schon, ne, in der Regel. Und daher kommt es halt, ne? Naja, und
oder das? Ja, also was mich interessieren würde, weil ich mich da überhaupt gar nicht mit auskenne, das ist natürlich, das müsste jetzt natürlich dann dazu sagen, welches Lisp man meint, aber.
Genau, das ist, ist schon mal eine
aber, ein Takeaway. Also ich meine, so, also oberflächlich betrachtet könnte man ja meinen, okay, man kann das ja ziemlich gut kompilieren, ne? Weil du also wobei auf der einen Seite hast du natürlich auch eine sehr dynamische Umgebung, ne? Also wie ist das, also wird das häufiger interpretiert, kompiliert, was ist da also der Modus? Also gibt es irgendwie eine virtuelle Maschine, die da ausgeführt wird? Wie
alles eigentlich auch. Also
Scheiße.
Das ist halt das Ding, ja.
Das ist immer die Antwort wahrscheinlich.
Ja. Genau. Das ist ja das Ding, das ist mehr so ein Experimentierlabor und du hast halt, die Syntax sozusagen ist gelöst und da musst du
Nehmen wir mal eine heutzutage praktische, relevante Variante.
Also ja, da gibt es zum Beispiel, naja, sagen wir mal, nehmen wir mal Scheme als, das ist vielleicht wieder ein Extrem, nehmen wir mal Common Lisp. Das läuft in der Regel tatsächlich meistens über eine Bytecode-VM. Also du kannst irgendwie Sachen vorkompilieren und dann laden. Aber du hast häufig auch dazu noch einen Interpreter, so weil nämlich die Entwicklung, das Entwicklungsmodell ist sehr REPL-getrieben. Ne? Das heißt, du kompilierst irgendwie dein Programm vor, startest das und connectest dich zu dem laufenden Prozess irgendwie und veränderst das Programm dann, während es läuft. Was so ein bisschen... Womit ist das vergleichbar? So ein bisschen wie, wenn du im Webbrowser halt eine JavaScript-Applikation entwickelst. Dann machst du die Konsole auf und tüftelst da dran rum und dann verändert sich irgendwie
was. Aber auch so, dass du das wieder schön sauber in Source-Files wieder rausspeicherst.
Und das ist dann immer so ein bisschen abhängig. Ja, ja, gibt es auch und es ist unterschiedlich. Kommt darauf an, wie gut das ausgebaut ist. Das, also meistens ist es so, du hast es an deinen Editor angeklemmt, diese REPL-Connection, und dann änderst du Source und evaluierst dann die eine Funktion und dann wird die halt in den laufenden Prozess ersetzt. Und das hast du in Erlang zum Beispiel im Code Reloading auch. So muss man sich das etwa vorstellen.
Okay.
Das heißt, dann hast du meistens oder häufig irgendwie einen was zum Ahead of Time Compilen für Performance und einen Interpreter, um dynamisch zu arbeiten.
Die freakigen Sachen.
Genau. Das ist eigentlich der normale Modus operandi. So, du hast Emacs ist halt der Editor der Wahl in der Regel bei Lisp-Entwicklern und der ist sehr stark verzahnt mit diesem Entwicklungsmodell. Und es gibt aber auch welche, die zum Beispiel, naja, erstmal die eben den Code nach C übersetzen und dann steckst du den in den C-Compiler oder sowas. Das gibt's halt auch recht oft oder beliebiges andere Modelle eigentlich. Reine Interpreter, dieses Pipcolisp zum Beispiel. Clojure emittiert Java Bytecode. Gibt's alles Mögliche. Und das ist eben das Ding, deine Vermutung stimmt schon, weil das halt, naja, weil du halt den AST eigentlich schon auf dem Tablett präsentiert bekommst, ist es halt, kannst du sehr gut mit so, ja, Kompilierstrategien zum Beispiel experimentieren.
Ja, genau. Der Haken ist natürlich nur dadurch, dass du dann damit rummanschen kannst und das halt wieder neu, also du kannst halt den Code ja permanent verändern. Ne? Ja. Du hast halt nicht diese statischen,
kannst du aber auch machen.
Statischen Aspekt.
Es gibt zum Beispiel einen Scheme-Compiler namens Stalin. die Tagline ist irgendwie the most aggressive optimizing irgendwas.
okay.
Und der nimmt halt an, dass das Programm sozusagen so wie es reinsteckst, das komplette Programm ist, also so ein Whole-World-Compiler, ja. Oder wie das nennt. Und
der heißt. Holt da wahrscheinlich auch eine Menge raus.
Genau, und der kann da sehr viel rausholen und ich glaube, der generiert auch C, ich weiß jetzt nicht so genau, und übertrifft natürlich dann ein handgeschriebenes C am Ende, weil der halt über alle möglichen Annahmen Bescheid weiß oder über alle möglichen Gegebenheiten in der Welt Bescheid weiß und naja, dann erzeugt er sehr performanten, aber auch sehr unsicheren Code. Naja, und der kompiliert auch wirklich lange, also der haut da richtig drauf. Ne? Aber das gibt's halt auch, ja. Und viele programmiersprachentheoretische, also akademische Veröffentlichungen benutzen halt auch einfach irgendein Lisp, weil da musst du nicht erst noch irgendwie die Syntax erklären und wie das jetzt dann übersetzt wird und so, sondern dann weiß man schon mal, naja gut, so funktioniert das.
Ist
schon relativ abstrakt, genau.
Genau.
Und dann geht es halt irgendwie um eine ganz spezifische Technik, wie man irgendwie
das Closures Performance ist wahrscheinlich dann auch nicht so relevant, das ist dann erstmal ein...
Ja. Ja. Und da findet man halt, also meistens wird da irgendwie Scheme genommen, da gibt es auch so eine ganze... Ja, genau. Das ist also sehr vielfältig und man könnte sagen, auch zu vielfältig, weil gut, verschiedene Laufzeit oder ja, Laufzeitumgebungen zu haben, ist ja eigentlich nicht so schlecht. Oder Targets zu haben, so hat man das ja in Ruby heutzutage eigentlich auch schon, ne? Also, ich weiß auch nicht, da gibt es auch schon irgendwie ein Dutzend oder so. Nein, nicht ganz.
Vielleicht. Okay, aber
auf jeden Fall so ein paar. Das ist halt schon sehr bequem, ja. Ne, wenn du da wechseln kannst.
Wäre ja toll, wenn das dann nicht verschiedene Dialekte geben ja. Würde, also die inkompatibel sind zueinander. Mhm.
Da ist so ein bisschen der Haken, genau. Also die Lisp-Community tendiert, wie ich schon sagte, einerseits eben dazu, so One-Man-Shows zu erzeugen. Und das liegt, glaube ich, das ist halt interessant. Das könnte auch so eine Wechselwirkung zwischen der Sprache und der der Welt sein, halt dann, ne? Wie die Sprache die Welt verändert oder beeinflusst. Weil du bist ja auch in der Lage, die Sprache nach deinen Wünschen total leicht zu verbiegen. Also du kannst, es verhindert vielleicht ein bisschen, dass sich eine Community um eine Implementierung oder um einen Dialekt allein schon stabilisiert, weil eben jeder seine eigene Syntax dann
mitbringt. Zu einfach, mal was Eigenes zu machen.
Ja, also es ist halt so die eine sehr scharfe Waffe, mit der du halt auch sehr leicht dich isolieren. Naja, Waffe ist das falsche Wort.
Zeichnet sich denn irgendeine Form von Konvergenz ab?
Also absolut nicht, nein.
So die letzten 60 also mehrere Jahren keine Parallelen, Konvergenz. Die ja. Einfach vor sich hin existieren.
Das ist gut, dass du das sagst. Wir können ja kurz in der Historie weitermachen, nämlich dann hat sich eben das so ein bisschen durchgesetzt als die Standard-AI-Programmiersprache. Also halt jede Uni und auch viele kommerzielle Unternehmen, also IBM und so, hat jeder seinen eigenen Lisp-Kram gemacht irgendwie. Und dann gab es irgendwie schon in den 70er Jahren einen ungeheuren Wildwuchs von Dialekten. Also die gleiche Situation, die wir jetzt haben, gab es da auch schon.
Und, oh Gott.
Dann hat man halt gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Standard.
Und haben einen neuen geschafft.
Ein neues Lisp gemacht. Also das hat sogar da einigermaßen gut geklappt. Die haben sich irgendwie Anfang der 80er, glaube ich, vorgenommen, wir machen jetzt mal Common Lisp. Also so sollte das Ding dann heißen. Standard Lisp gab es nämlich schon. Hat halt irgendeiner von den anderen schon geklaut. Und dann haben sich eben alle diese Firmen und Institute und so weiter irgendwie an einen Tisch gesetzt oder jemanden entsandt. Und dann hat das bis Anfang der 90er gedauert, bis man das zusammen hatte.
Ewig gedauert haben.
Das war fast unmöglich, weil eben auch da schon die Kultur so separatistisch oder man sagt balkanisierend war.
Aber ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen. Also normalerweise könnte man ja meinen, Standard ist halt schwierig zu schaffen, wenn du halt ein komplexes, elaboriertes System hast, was halt in verschiedenen Versionen existiert. Aber da ist es ja eigentlich ja schon fast genau andersrum. Du hast halt, also alle sind halt relativ minimalistisch, also vielleicht nicht im Vergleich untereinander, aber im Vergleich zu anderen Programmiersprachen vielleicht. Und das, also.
Du willst trotzdem eins draus machen.
Du willst ja trotzdem eins draus machen, obwohl die Unterschiede ja eh nicht schon so groß sind, ne? Aber trotzdem verschiedene Philosophien und Babys wahrscheinlich dann auch, die dann.
Ja, und dann kommen noch kommerzielle Überlegungen mit ins Spiel. Jeder will natürlich noch seinen Haken damit reinmachen, damit er möglichst einfach aus der Nummer rauskommt und trotzdem Common Lisp draufschreiben kann, nicht wahr? Es war schon eine politisch sehr anstrengende Sache. Da gibt's auch ein interessantes, so ein Erfahrungsbericht von dem Editor dieses Standards, oder ich glaube, der war. Der hat das sozusagen immer dann konsolidiert, was da an Diskussionen und so war.
Also ist das richtig so standardisiert oder
ist das? Ja, das ist ein ISO-Standard. ANSI und auch ein ISO-Standard, glaube ich. Und das wurde auch per Mail alles gemacht. Also die haben da halt die haben diese ganzen Archive auch noch aufgehoben. Ich glaube, man kann das sogar noch lesen online. Das ist sehr interessant. Krass. Also das war eigentlich schon sehr fortschrittlich, wie die da gearbeitet haben, aber halt aufgrund der Gegebenheiten ziemlich schwierig, da einen Konsens hinzukriegen. Wahrscheinlich auch der falsche Ansatz, weil was dabei rausgekommen ist, ein Standard, der irgendwie über 2000 Seiten lang ist oder so, wo du teils fast das Gleiche an Libraries drin hast, die aber irgendwie andere APIs haben, weil wie gesagt, jeder kommerzielle Hersteller, glaube ich, wollte da dann eben nicht so viel ändern müssen. Mann, du hast zum Beispiel Support für, also da ist eine File-System-Abstraktion mit drin, die irgendwie Support, die so abstrakt ist, dass sie halt auch Dateisysteme unterstützt, die wir heute gar nicht mehr kennen, also irgendwelche nicht-hierarchischen super.
Es wurde nicht nur eine Sprache, sondern auch so eine Standard-Library mit standardisiert, okay.
Das ist ja auch ganz nett, weil da hast du halt so Batteries included, das war die Idee halt auch, aber naja, das hat dann irgendwie doch geklappt, vor allem interessanter Nebenschauplatz sozusagen, nämlich der Guy Steele hat das vor allem persönlich noch irgendwie durchgezogen am Ende, dass das dann doch irgendwie noch was wird, indem er einfach, glaube ich, auch wieder Tatsachen geschaffen hat. Also er hat einfach mal ein Buch veröffentlicht, nämlich kein Standard, sondern hat ein Buch geschrieben, Common Lisp Language oder so, als das noch gar nicht fertig war. Und dann konnte man halt davon nicht mehr so ganz weg und so. Das war ein ganz guter Schachzug. Und das ist der gleiche Typ, der halt unter anderem Java mit entwickelt hat. Also
und danach Schnauze voll.
Man weiß es nicht. Also seine Motivationen sind mir nicht ganz klar.
Mal eine ganz andere Richtung gefragt. Ja. Also hat das in der Praxis bereitet das nicht ziemlich große Probleme? Also dass es tatsächlich so viele Dialekte und Meinungen und sowas gibt? Also wenn man das tatsächlich, ich meine, du benutzt das ja in kommerziellen Projekten, in Auftragsarbeiten und was weiß ich was. Ist das ein Alltagsproblem, dass es da?
Eigentlich nicht. Also die, was halt schade ist, dass sehr viel Reibungsverlust irgendwie, also so viel Abwärme herrscht dadurch, ne? Du hast halt dann in manchen Dialekten eine super coole Library für das eine.
Ja, genau, also du musst halt, ich hätte das Gefühl, oder ich habe den Eindruck, man muss dann wahrscheinlich das Rad neu erfinden, weil
genau, ein bisschen.
Es ist halt sehr ähnlich, aber nicht ähnlich genug. Das heißt, du kannst das nicht eins zu eins benutzen und musst dann halt die Funktionalität zum nächsten Mal irgendwie portieren, neu schreiben, testen.
Also das ist durchaus manchmal ein Problem, das stimmt. Also es gibt aber auch Implementierungen, die da deutlich pragmatischer sind und die dann auch eine kleine Community zumindest haben, wo irgendwie das Minimale an Infrastruktur auch oder nicht mal das Minimale, teilweise sehr komfortable Infrastruktur da ist, die irgendwie gut integriert ist, wo du Support kriegst und du nicht die ganze Zeit irgendwie auf dich allein gestellt bist. Das gibt's durchaus. Also was wir zum Beispiel benutzen, ist Chicken Scheme. Das ist ein Scheme-Dialekt und die haben irgendwie so 500 Extensions, also die dann X heißen, weil ist ja klar, Chicken müssen X mitbringen.
Das sind Libraries oder?
Genau, ja. Das ist, das ist dann so ein Mechanismus wie Ruby Gems eigentlich auch. Also das heißt Chicken Install und dann...
Wobei 500 ist ja relativ süß.
Ja, das ist halt im Vergleich zu Ruby Gems nix, aber und im Vergleich zu Java natürlich sowieso.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, weil also Java ist ja so genau das also Beispiel für genau das Gegenteil. Ne? Du hast halt, die Sprache ist halt absolut durchspezifiziert, das Verhalten ist halt bis zum letzten Bit irgendwie genau irgendwie festgelegt. So und
du kannst fast nichts dran ändern.
Ne? Du kannst halt auch relativ wenig dran ändern. Gut, das ist natürlich aber so eine Design-Sache. Ne? Also man hätte ja durchaus sagen können, oder vielleicht von Anfang an sagen können, dass du da mehr Metaprogramming-Kram machen kannst oder so, aber es ist halt festgelegt, wie auch dann dieses Metaprogramming sich halt verhalten würde. Ne? Und wenn du halt als Unternehmen sagst, okay, wir machen Java, dann weißt du halt ganz genau, was du so bekommst. Ne?
Ja, das ist halt Standard, genau.
Und es ist halt auch viel einfacher, dann Leute zu finden, die das dann machen, weil du suchst halt, ne? Also es ist halt...
Andere Kultur ist das eigentlich.
Ne? So, genau. Ja, das ist halt genau das Gegenteil. Ne?
Ist, und du bist halt irgendwie, du gehst immer davon aus, da ist schon alles dabei und es funktioniert und so. Aber das stimmt ja auch nicht eigentlich. Weil die ganzen Standard-Java-Libraries sind teilweise auch ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ja. Also ich habe da jetzt, Clojure habe ich ja gemacht eine Weile. Und das hat halt so eine Art Trade-off getroffen, dass du halt total leicht mit Java interoperieren kannst. Und dann hast du dieses Problem nicht mehr so doll, weil du kannst meinetwegen, keine Ahnung, ich brauchst einen HTTP-Client und dann nimmst einfach den aus Apache Commons oder so. Und ziehst du den eben rein und dann ist der nicht so ganz Second-Class-Citizen, sondern halbwegs gut integriert auch. Und
das stellt mir spannend vor, dann, also vor allem, weil du ja dann Paradigmen überbrücken musst.
Ja,
von Objektorientierung zu rein funktional.
Ja. Das kann auch teilweise sehr schmerzhaft sein, ja. Das stimmt. Genau, zum Beispiel, du hast halt dann häufig so sehr so Setter und so ein Zeugs und das passt halt überhaupt nicht auf das Clojure-Paradigma.
Deswegen, ja, vor allem so Immutability und so.
Genau, das passt halt null zusammen. Ne?
Also Objekt per se geht halt, also ist ja klar, das passt halt schon mit Funktional nicht zusammen, aber mit Immutability ist es halt, ist ja noch mehr gegenteilig, weil...
Ja, wie macht man das denn dann? Ja. Also wie sieht denn... Gibt es also Sachen, wie muss man sich das dann vorstellen, was passiert dann da?
Also du meinst, wie man das irgendwie miteinander zusammenkriegt?
Ja, genau.
Genau, du hast ein Objekt, das irgendwie in Java-Land irgendwie exposed ist und das möchtest du jetzt benutzen und verändern in Clojure. Wie?
Naja, also erstmal zum Verändern selbst rufst du halt einfach die Methoden auf, nicht? Das sind ja in der Regel irgendwelche Setter. Und das kannst du einfach machen. Und Clojure ist immerhin nicht lazy, das heißt, du weißt, du hast eine Ausführungsreihenfolge und weißt immer schon,
aber wir erinnern uns mal ganz kurz, in deiner Liste steht der Operand vorne und die Operatoren hinten.
Ja, das wird dann einfach so hingeschrieben auch.
Aber was ist denn dann der Operator?
Also der Methodenname.
Das wäre der Methodenname und der erste Operand ist dann das Objekt?
Genau. Denn das ist ja nichts anderes, also so, das ist ja eigentlich nur, was so ein
Objekt
ist.
Und das Objekt identifizierst du dann...
Das erste Argument.
Das Objekt identifizierst du dann wie?
Dem gibt es einfach einen Parameternamen. Also kannst du dir selber aussuchen an der Stelle. Ich glaube, das ist in Python auch so, nicht? Das erste Argument ist ja immer self. Ich glaube, da kannst du vielleicht auch benennen, ich weiß nicht.
Ja.
Also es ist halt nicht dynamisch implizit da. Und genau, damit das nicht so raussteht, hast du halt diese Syntax, dass du erst den Methodennamen schreibst, mit einem Punkt gepräfixt. Dann siehst du dann immer, aha, hier ist ein Java-Call. Punkt, Methodenname und dann das erste Ding ist ist die Instanz.
Argument. Und dann kriegst du dann wegen Immutability dann eine Kopie davon zurück?
Nee, oder? Das macht er nicht.
Okay.
Also es gibt da keinen Automatismus. Das ist halt sehr stark miteinander verschränkt und du kriegst einfach nur das, was die Java-API dann macht. Also da gibt es gar keine Abstraktion.
Okay.
Und dann musst du halt selber sehen, dass du es irgendwie so eingepackt kriegst, dass du da nicht...
Aber du kriegst du kriegst ja unter Umständen etwas zurück, was du ja nicht repräsentieren kannst, ne? Weil wenn es nur diese besagten Handvoll von Datentypen gibt und da ist kein Objekt dabei, dann wie passt das dann?
Naja, du kannst, was heißt repräsentieren? Also du kannst es halt nicht einfach du kannst nicht rausschreiben, wieder reinlesen mit einer Oberflächensyntax, das stimmt. Aber du kannst ja, also die haben ja schon irgendwie meistens irgendwie eine To-String-Methode und du kannst irgendwie das ansehen. Aber das ist ein guter Punkt, was du ansprichst, ist nämlich ja eigentlich, dass ein Objekt jedes Objekt oder jede Klasse, die du schreibst, ist ja immer ein eigener Datentyp wieder. Und den musst du jedes Mal neu lernen. Du musst quasi für jede Klasse eine neue Sprache lernen, so ein bisschen. Also du hast dieses Problem, wie, was du mit Makros hast, auch so ein bisschen mit Klassensystemen oder mit objektorientierten Systemen, glaube ich. Weil am Ende stecken ja in so einem Objekt irgendwelche Attribute drin. Und dann hast du dazu eine Handvoll Operationen, die du darauf ausführen kannst. Das heißt, was du dann häufig in Clojure machst, ist, alle Attribute, die dich an der Stelle interessieren, da rauszuziehen und in eine Map zu stecken.
Okay.
Zum Beispiel. Und dann hast du halt wieder die Immutability und so und hast halt den gleichen Informationsgehalt so ein bisschen. Dir fehlen dann halt nur die Operationen. Aber häufig ist das okay. Zum Beispiel, dann machst du dir so ein Layer, wo du dann immer die Übersetzung machst. Zum Beispiel gibt es sowas ähnliches wie na Rack, das heißt Enclosure Ring. Und da kannst du halt unten drunter entweder Jetty oder Netty oder hier irgendwie JBoss oder sowas fahren. Wobei JBoss basiert auch irgendwie drauf, keine Ahnung. Und dann immer, wenn ein Request reinkommt, gibt es halt einen Übersetzer, der macht daraus dann eine Map. Und dann kannst du Enclosure mit den üblichen, du hast dann halt generische Operationen, wie du mit Maps arbeiten kannst. Und kannst dann einen Request-Map bauen und dann geht das wieder über den Layer und wird in den, meinetwegen in eine Netty-Response.
Okay.
Das ist eigentlich ganz lustig, weil also Rack ist ja schon fast,
fast das Gleiche,
passt halt schon fast genau da drauf. Ne? Es ist ja auch nur eine Liste letzten Endes, die du durch die Middlewares durchreichst.
Genau, und das ist dieses Konzept versuchen Lisps irgendwie so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, dass du halt überall mit den gleichen Daten arbeitest oder mit den gleichen Datentypen arbeitest, so ein bisschen. Weil du halt schon so eine riesen Library an Operationen hast, mit denen du die manipulieren kannst. Während jede Klasse irgendwie nur das bereitstellt, was der Entwickler sich gerade so überlegt hat, was nützlich sein könnte vielleicht oder was er gerade selber mal brauchte. Aber wenn du jetzt meinetwegen wissen willst, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, also was du halt ja machen könntest, ist, keine Ahnung, du hast eine geschachtelte, so eine Art Graph, Objektgraph, ne? Und dann möchtest du dir alle Attribute, die da drin irgendwie vorkommen, rausholen. Dann müsstest du ja eigentlich, wenn das normale Maps sind, müsstest du ja nur rekursiv durchgehen und alle Keys rausfischen und dir ein Set draus machen oder so. Und dann kannst du dir das anschauen. Also du hast sozusagen immer so eine Art Reflection eingebaut und kannst solche Operationen halt machen. Du könntest alle Werte, die Zahlen sind, addieren, was auch immer das dann bringt, aber du kannst es halt.
Kommt die 42 raus.
Also es ist halt nicht durch denjenigen, der die API bereitstellt, schon eingeschränkt, was du machen kannst und du musst nicht extra lernen, was du machen kannst, sondern du kannst das machen, was du sowieso schon weißt. Das
ist ganz lustig, ne? Weil die objektorientierten Jünger das ja genau als Vorteil sehen, ja, ne? Ja. Dass du eben Kapselungen hast und Verhalten zusammen mit dem Zustand in einer Einheit hast.
Ja. Das ist echt witzig, ja. Also da treffen echt zwei verschiedene Mindsets aufeinander.
Ja.
Da gibt's von dem Rich Hickey, derjenige, der Clojure erfunden hat, gibt's da sehr, sagen wir, prägnante Vorträge im Netz zu, die durchaus sehenswert sind. Simple Made Easy ist da ein Titel, den gibt's in verschiedenen Ausführungen. Und der hat auch mal auf der RailsConf eine Keynote gehalten über, ich weiß nicht, wie das hieß. Also ich weiß nicht mehr den Titel des Vortrags. Und das ist halt sehr sehenswert. Da stellt er diese beiden Modelle halt so ein bisschen gegenüber. Er steht natürlich total auf der funktionalen Seite, ist ja klar. Aber das kann man, glaube ich, ganz gut auch quasi, wenn man jetzt Java programmiert, kann man daraus trotzdem sehr viel mit rübernehmen. So.
Okay.
Also da gibt es ja durchaus auch so einen Trend dazu, Sachen immutable zu machen und so irgendwie Bilder-Pattern zu verwenden, statt irgendwie ein Datum zusammenzubauen, indem man einen Setter aufruft und so ein Zeug. Das ist halt, es kommt so aus einer ähnlichen Überlegung heraus, weil du halt mit einem Objekt, das sich dauernd verändern kann und du keine Ahnung hast, wann sich das verändert oder wer das verändert, da hast keine Kontrolle drüber, ne? Kannst du halt
nicht nur das Objekt hat die Kontrolle.
Genau, ja. Und weiß ich auch nicht, du hast eine Instanz von irgendeinem, das muss ja nichts Tolles sein, das meinetwegen Datum jetzt, ne? Die Java Util Date Klasse kann ja sich verändern, sozusagen. Kannst ja irgendwie das Datum, den Tag verändern oder so, wenn du so eine Instanz hast, was ein Designfehler ist, was die inzwischen auch so als Designfehler in der Standard Library sehen. Aber wenn das jetzt so wäre, du machst dir ein Datum und rufst dann irgendeine API, externe API auf, und übergibst dieses Datumsobjekt und möchtest danach noch mit was machen, dann weißt du ja gar nicht, ob da vielleicht irgendwas dran verändert wurde zwischenzeitlich.
Ja.
Du hast ja gar keine Kontrolle darüber. Das heißt, du hast automatisch eine sehr enge Kopplung zwischen allen Beteiligten, solange du mit veränderbaren Objekten arbeitest oder sozusagen Pass-by-Reference machst. Und wenn du weißt, dass das, was du da übergibst, ist sozusagen nicht veränderlich und es kann sich gar nicht verändern, weil es per Definition ausgeschlossen, kannst du halt ganz andere Sachen machen, kannst halt ganz anders darüber nachdenken oder damit hantieren. Ja. Das hat schon durchaus seine Vorzüge.
Und ihr macht mittlerweile, nur noch mal ganz, den Bogen ganz zurückzuspannen, ihr macht mittlerweile alles nur noch mit Closure, Scheme,
genau, jetzt gerade
bisschen machen, Erlang, Scheme. Aber ansonsten...
Ja, es geht ja nicht. Also zum Beispiel machen wir jetzt gerade Mobilentwicklung und da hast du halt eigentlich keine Chance. UI zum Beispiel, die ganzen UI-Frameworks sind ja irgendwie plattformspezifisch und du müsstest halt eine Heidenarbeit reinstecken, das alles irgendwie zu rappen oder so und zu verstecken. Wir würden das gerne machen, haben auch so einen Ansatz, um schon überhaupt so damit zu interagieren, aber...
Wenn der Java-Bytecode rausfällt, dann kannst du das doch bestimmt irgendwie...
Das geht auch, aber Clojure ist dafür zu langsam, interessanterweise. Also okay. Die Dalvik-WM ist von der Struktur irgendwie so, dass sie mit Clojure nicht so gut klarkommt. Und es verbraucht auch zu viel Speicher.
Java VM für Android.
Genau. Okay. Also Clojure ist irgendwie nicht, harmoniert nicht so gut da. Und ich habe hier sogar eine REPL auf meinem Telefon drauf, eine bisschen ältere Version. Da sieht man dann schon, wenn ich die starte, starten dauert schon relativ lange. Und wenn ich irgendwie 2+2 rechne, das dauert irgendwie ein paar Sekunden, bis dann eine Antwort kommt. Also,
Clojure ist total langsam.
Genau,
das ist die Tagline.
Tut mir leid, Clojure. Nein, das stimmt nicht. Also es ist durchaus, Performance ist eines der Kern Designkriterien sogar. Aber Android ist halt ein ganz anderes Ökosystem.
Naja, klar.
Das heißt, wir können das nicht machen. Wir sind da relativ pragmatisch. Was wir machen ist, wir benutzen eben dieses Chicken-Scheme und das erzeugt aus Scheme ja ANSI-C. Das heißt, ich kann die gleiche Logik, das gleiche Programm, sowohl auf iOS benutzen, weil kein Problem, ist ja sowieso Superset, also Objective-C, ein Superset von C und das auf Android funktioniert das dann über das NDK. Da hast du eine eigene Toolchain, kannst dann irgendwie für die Zielarchitektur den C-Code für diese Zielarchitektur kompilieren und kannst das dann als Shared Library in dein per JNI halt in deine Java-Applikation reinhängen. Und so machen wir das. Das heißt, wir haben dann die Business-Logik und die ganze Protokoll-Engine und so, das ist halt eine Messaging-App, ne? Haben wir einmal implementiert und können die dann eben auf beiden Zielplattformen einsetzen. Was schon mal ganz
nett ist. Implementiert in
Chicken Scheme.
Okay,
genau. Und das heißt, alles, was irgendwie mit Netzwerk und Kryptografie und Datenmodell und so zu tun hat, das steckt alles da drin. Und beide Plattformen teilen sich das. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Bug fixen, dann müssen wir es nicht erst in Objective-C und dann noch in Java fixen.
Oder okay.
Also quasi
die Arbeit, die du reinstecken musst, um das alles zu implementieren, ist halt das, was du...
Holst wieder raus.
Die holst wieder raus, weil du es halt nicht mit den schon zur Verfügung stehenden Libraries zweimal machen musst,
letzten Endes. Ne? Und die haben ja auch wieder andere APIs, andere Bugs und so und da hast du halt dann einen
Wobei so, Kern. So ein bisschen Glue-Code wird ja sicherlich dann noch erforderlich sein, natürlich, oder? Also wenn dann übersetzen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Notifications oder was weiß ich, was dann noch für...
Du brauchst nur einen generischen FFI-Mechanismus eigentlich und das hast du eh. Also du musst diese beiden Plattformen stellen einen Mechanismus bereit, wie du halt von C nach Java oder Objective-C oder in die andere Richtung kommst. Mhm. Den musst du dann halt nur einmal anbinden, was in Chicken Scheme total einfach ist, weil, der übersetzt ja nach C, also kannst du einfach inline sozusagen, da gibt es dann auch eine S-Expression-basierte Syntax, um eben C-Funktionen anzusteuern. Und dann musst du eben noch Typen deklarieren natürlich an der Stelle. Sonst ist Scheme dynamisch typisiert, aber an der Stelle musst du ja irgendwie dann übersetzen. Und das machst du halt an den Stellen, wo du es brauchst. Aber es ist relativ... Also das ist nicht so ein Riesending. JNI ist schon ein bisschen blöd eigentlich.
Das ist relativ schwierig. Was ist mit so Sachen wie Scripting?
Du meinst jetzt, dass du zur Laufzeit des Programms dann noch
willst irgendwie, keine Ahnung, deinen Server einrichten oder...
Ach so, du meinst als Shell-Ersatz?
Ja, Shell-Scripts, genau, sowas in der Richtung.
Ja, dafür benutze ich das auch sehr viel. Es hat eine
ich habe gehofft, es kommt so, das ist... Aber natürlich.
Dafür benutze ich auch Chicken. Ich kann das hier vielleicht mal gerade kurz zeigen. Ich habe zum Beispiel ein Programm, um Radio-Streams...
Benutzt du überhaupt eine Bash oder
Z-Shell?
Das wäre noch geiler gewesen.
Ja.
Ich boote Emacs.
Ich starte Emacs und dann bleibe ich da. Ja, das mache ich auch in der Regel, das ist wahr. Also was ich in Emacs machen kann, mache ich auch in Emacs. Also vielleicht für die Hörer kurz, die es nicht wissen. Emacs ist eben so eine Art Editor oder Umgebung.
IDE,
irgendwas Versatz. Mehr so eine Plattform, die eben auch einen C-Kern hat. Und dann ist darauf direkt relativ weit unten ein Lisp implementiert, eLisp heißt es dann eben, Emacs Lisp, und dann ist der ganze Teil darüber in eLisp geschrieben und dann ist es mehr so eine Programmierumgebung und es gibt zum Beispiel, also mein E-Mail-Client läuft da drin, ich habe so eine Art To-Do-Verwaltung und all so ein Zeugs, also und du kannst eben für Programmier für alle möglichen Programmiersprachen verwenden. Da hast du irgendwie Modes, um damit zu arbeiten. Und es ist sehr flexibel. Also du kannst es reprogrammieren. Du kannst auch, es gibt zum Beispiel einen Vim-Mode, dann kannst du halt den Emacs benutzen wie Vim und so. Also es ist ziemlich lustig. PDF-Reader ist da auch mit drin und so.
Naja, und hat das noch niemand probiert, das Emacs OS irgendwie?
Bestimmt hat er schon.
Also, ja. Ey, du kannst das halt einfach als Shell booten, ne? Das mache ich aber nicht. Also du könntest einfach. Was? Ja, du musst ja nur in deinem Profile sozusagen oder hier in deinem Pass kannst du einfach Emacs einstellen, das geht. Aber und du kannst halt auch innerhalb von Emacs dann ein Terminal starten. Das mache ich auch manchmal. Aber meistens ist es ein bisschen doof, weil dann kollidieren irgendwie Keybindings und so. Und wenn du dann mit Curses arbeitest und so, ist das manchmal nicht so toll. Leider. Das wäre schon schön, das stimmt. Das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Es gab nämlich in den 80ern auch Lisp-Maschinen. Und Emacs ist sozusagen nur die Software, die und dann an der Oberfläche portiert ist so ein bisschen. Also stimmt auch nicht historisch nicht hundertprozentig. Diese Lisp-Maschinen sind irgendwie Mitte der 80er, glaube ich, oder so erst so serienreif gewesen.
Also Lisp-Maschinen im Sinne von, die führen direkt Lisp-Code aus.
Genau. Also der bis auf die Hardware runter ist das alles in Lisp geschrieben dann. Und du kannst also Gerätetreiber in Lisp schreiben und so ein Zeug. Und die Hardware führt eben einfach nur S-Expressions aus am Ende. Und da war eben das ganze Betriebssystem funktionierte wie Emacs dann am Ende im Prinzip.
Zmax hieß das, oder Zmax. Mal gucken, ob du da, also Moment, also wo ich gerade stutzig bin, ja. Weil wenn du das bis auf die Hardware runter machst, und also Lisp muss doch eigentlich irgendeine Form von Garbage Collection haben, oder? Weil du ja selber nicht mit
kannst
Speichermanagement.
Da, ich glaube, da musst du dann, also ich schätze, die haben den Garbage Collector auch irgendwie damit drin gehabt. Ich weiß es nicht, weil die, da gibt's
nicht also, so viel. Du musst ja nicht irgendwie Speicher allozieren für deine Listen. Ja,
genau.
Also, wenn du mit da arbeitest. Das heißt, also du brauchst irgendeine Art von Garbage Collection, ne?
Genau.
Das heißt, also irgendeine Art von Runtime müsst ihr da dann schon brauchen, weil
das ist auch so. Ich glaube, du hast einen Low-Level, so einen Kern-Lisp irgendwie, und das kann sogar sein, dass du da manuelles Memory-Management machen musst. Aber ich glaube nicht. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das auch irgendwie schon ganz unten Garbage Collected ist. Die waren dann halt.
Also ich meine, die Garbage Collection ist wahrscheinlich ist deutlich einfacher als in vielen anderen Sprachen natürlich, aber machen musst du es ja trotzdem.
Oder vielleicht hast du dann auf dem Layer keine Closures oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Das müsste man sich mal, also das Dumme ist, das waren halt dann zwei Firmen, die das gemacht haben, und die sind dann bankrott gegangen in den Ende der 80er. Also, ja, lag ein bisschen daran, dass dann das Geld, also die daran interessierten. Ja.
Und ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Genau. Und dann kam halt der AI-Winter, der sogenannte, wo dann halt die Forschungsgelder vom Militär weggefallen sind. Das hat alles vom Militär finanziert. Ist so ein bisschen, fragwürdig bei dem Ganzen. Und die haben dann irgendwann dann den Hahn zugedreht, weil da nicht so viel für Nutzbares für die rausgefallen ist. Mhm. Und diese Firmen hingen halt ziemlich stark da dran. Und dann,
ja, okay.
Heute sind das halt Sammlerstücke, die irgendwo im Museum stehen oder
die Maschinen,
horrendes Geld.
Maschinen.
Ja, genau. Schade eigentlich, ja. Das wäre sehr interessant gewesen, weil was wir jetzt haben, ist ja so ein Haufen von Legacy-Layern, die irgendwie nicht so besonders elegant aufgebaut sind. Aber es hat sich halt durchgesetzt.
Krass. Die, dass Lisp tatsächlich so auch praktische Anwendungen findet, hast du jetzt die letzten Tage praktiziert. Mhm. Also nicht nur dass du damit dein Geld verdienst, sondern da war ja so eine kleine Konferenz.
Ja, klein war die gar nicht mal so. Also das war die, ich war jetzt die letzten zwei Tage in Berlin auf der Euroclosure. Das ist die europäische Closure-Konferenz.
Wie lang ging die eigentlich?
Das waren zwei Tage.
Zwei Tage.
Ja. Und die Closure-Community ist sehr US-lastig. Also da kommst halt her, und da gibt es auch irgendwie vier Konferenzen schon. Man muss sagen, die Sprache gibt es erst seit 2007, also ist noch. Da ist eigentlich erstaunlich, dass überhaupt schon so viel stattfindet. Okay.
Aber war das die erste jetzt in Europa?
In Europa war es die zweite. Ah. Der erste war letztes Jahr in London, da war ich auch. Und diese war eben in Berlin, und ich glaube, die hatte irgendwie 300 Teilnehmer oder vielleicht sogar ein paar mehr.
Das ist schon ganz ordentlich, ne?
Ja,
das
war ganz okay.
Ist dann das der Fokus Closure oder insgesamt, also Fokus wahrscheinlich Closure, aber wird auch über andere Lisp-Dialekte gesprochen oder grundsätzlich darüber?
Also erstmal, klar, die interessanten Gespräche finden dann ja immer zwischen
wahrscheinlich 300 Teilnehmer und 250
sowas Leute
stellen ihr Lisp vor.
Ja, zwei Präsentationen waren tatsächlich von Leuten, die ihr eigenes Lisp irgendwie da vorgestellt haben. Also es spricht schon für sich, nicht wahr?
Weil es auch so einfach ist.
Das geht nicht weg, ne?
Übers Wochenende irgendwie. Einer hat
im Flugzeug, aber während er zur Konferenz geflogen ist,
ja, so eine Lisp,
hat er sich gedacht, ich mach die Klammern eckig. Genau, so ist das etwa. Also die beiden gab's. Eins war, es war eine Frau in dem Fall, die hat versucht, Haskell mit Lisp zu kombinieren. Also hat irgendwie statische Typisierung und also ein sehr starkes Typsystem drauf, das noch nicht fertig war, konnte sie leider noch nicht zeigen. Pattern Matching im Core so drin. Also dann brauchst du bestimmte Listenoperationen nicht mehr, die kannst du dann einfach durch Pattern Matches ersetzen, wie sozusagen Destructuring darüber zu machen. Das war ganz nett. Und sie hat noch als weitere Finesse gehabt, dass man Unicode-Zeichen in der Syntax benutzen muss. Also zum Beispiel so einen nach rechts weisenden Pfeil, um einen Branch, also bei so einem Pattern-Match, so einen Branch zu haben, wie in Erlang eigentlich, ne? Bloß, dass du da den Unicode-Pfeil nehmen musst. Das war ganz witzig. Und der andere hat irgendwie ein von Clojure inspiriertes Ding gemacht, das direkt x86 Assembler erzeugt. War auch ganz witzig, aber das war beides natürlich nur Toy. Toy Lisp. Das ist wirklich ein stehender Begriff. Also ich versuche mal was Dinger, die heißen in der Regel Toy Lisps. Ich habe mal so eine Übersicht gemacht über alle JavaScript Lisp Implementierungen, die ich finden konnte. Und das, die Liste, das sind etwa 50, die ich gefunden habe. Und davon kannst du halt vielleicht drei oder sowas sinnvoll einsetzen. Die meisten sind halt total unvollständig oder fallen nach 3 Minuten auseinander. Und das ist ganz witzig. Aber man kann viel drüber lernen, auf jeden Fall.
Cool.
Und
das ist echt beeindruckend. Fluch und Segen zugleich, habe ich immer das Gefühl.
Genau, es ist sehr, sehr zweischneidig. Also ich würde es gar nicht anders wollen, weil ich meine, was bringt es dir, wenn du jetzt einen Standard hättest und dann läuft es halt alles nach dem, dann hättest du ja das gleiche wie jetzt in Java zum Beispiel. Und das gibt's ja schon. Also eigentlich ist es gut, das so aufrechtzuerhalten, weil es halt eine ganz andere Dynamik freisetzt und andere Vorteile erzeugt.
Und die anderen, wie eben schon meinst, beeinflusst natürlich auch irgendwie andere Sprachen. Ne? Ja, also Java kann irgendwie was davon lernen, oder alle anderen möglichen Sprachen können natürlich auch so Sachen.
Kann man neben dem ganzen Ausdenken von Toy Lisp auch tatsächlich sinnvolle Arbeit geschafft bekommt, ist das ja auch okay. Ja, das
macht genau. Spaß. Ja, ist dann auf der Konferenz, werden irgendwie auch Projekte vorgestellt, die in Clojure gemacht worden sind oder sowas?
Ja, dieses Mal war das tatsächlich relativ viel. Also es gab da zum Beispiel, da war die IT-Abteilung oder die Entwickler von Daily Mail, was so ein UK-Tabloid-Ding ist. Ist nicht so die hochwertigste Zeitung, aber die haben halt eine super stark frequentierte Website. Also ein bisschen wie die Bild-Website hier. Und die haben die komplett auf Clojure umgebaut. Also die hatten irgendwie eine uralte, die ist über 20 Jahre gefrickelte, ich glaube ein Zoo von Sprachen. Da war Java und Perl und noch ein Haufen anderer.
Wenn 20 Jahre alt ist, das klingt auf jeden Fall so ein Web, das klingt nach
mindestens, Perl. Und irgendwie ein riesen zerfrickeltes Oracle-Schema und alles mögliche. Das war wohl ziemlich fies. Und dann haben sie so eine schrittweise Migration auf, oder nee, die haben während der alte Code noch lief, haben sie halt alles, was rein und raus geht, sozusagen an beide Systeme verteilt und haben dann eine Komponente nach der anderen ersetzt und dann irgendwann geswitcht. So sind die vorgegangen. Und sind halt, ich glaube, das hat ein halbes Jahr gedauert oder so. Das sah ganz gut aus. Und also der Webstack, den zum Beispiel Clojure bereitstellt, ist schon sehr ausgereift eigentlich für die Kürze, die da existiert. Weil auch zum Beispiel viele aus der Ruby-Community tatsächlich zu Clojure rüberkommen und dann eben ganz viel mitbringen. Also, dass es jetzt Ring gibt, das fast genau wie Rack funktioniert, ist gar kein Zufall. Das ist, also es passt einerseits gut auf Clojure, aber es ist eben auch, weil da viel mitgenommen wurde aus
der Gegend.
Und dann gab es auch noch eine andere Firma, die haben irgendwelche Cloud-Services für The Internet of Things machen die. Das habe ich auch noch nie, aber ich habe es schon mal irgendwann gehört.
Internet of Things, das klingt nach Thingiverse, aber das meinst du wahrscheinlich nicht, oder?
Ich weiß nicht, was Thingiverse macht.
Thingiverse ist diese Community Crowd Geschichte zu hier Modellen für diese 3D-Drucker. Die nennen das nämlich auch immer so Cloud of Things oder.
Aber Internet of Things ist ja eigentlich hier diese Lampe mit.
Genau.
Ach, und so.
Ja, sorry, ja, richtig, richtig. Also große Datenmengen in. Also viele kleine Datenmengen.
Das war der Grund, warum man dann IPv6 braucht, ne?
Damit auch die Glühbirnen alle im Internet sein können,
richtig. Genau, so ist die Perspektive. Also er hat das dann so gezeigt, dass halt. Ich glaube, die erste Welle war, wie war das denn nochmal? Ich komme gar nicht mehr, ich kriege nicht mehr zusammen. Ach genau, sozusagen, du hast erst die normalen PC-Heimnutzer ans Internet gekriegt, dann, das waren irgendwie, weiß ich auch, 1 Milliarde und dann Geräte, ne? Und dann kam die nächste große Welle, 5 Milliarden Mobilgeräte jetzt oder sowas. Und dann kommt das Internet of Things mit gleich 1 Trillion oder sowas. War seine Prognose. Also da kommt noch was auf uns zu.
Okay.
Und die bieten halt irgendwie einen Service an, um, ich weiß nicht, auf jeden Fall empfangen die dann diese ganzen Daten von diesen ganzen Millionen Geräten. Ja. Dann kannst du irgendwie Sachen damit machen und auswerten und so. Und das haben die eben auch von, die sind von Rails auf Clojure gegangen, weil die hatten halt Skalierungsprobleme irgendwie. Und dann haben sie, das war ganz nett, dann hat er so eine so gezeigt, welche Sachen sie angeguckt haben, so Next-Tip-Thing sozusagen gesucht oder sowas. Oder haben sie diese ganzen zurzeit auf Hacker News rauf und runter gerasselten Sachen durchprobiert, irgendwie Node.js und Go und alles Mögliche. Und sind, ich glaube, die sind bei Clojure hängen geblieben, weil da haben sie relativ schnell einen total guten Performance-Gain bekommen. Also für ihren, ich weiß nicht, was das genau war, irgendwie einen Q-Service oder sowas. Und das hat sie dann total, also aus pragmatischen Gründen haben sie es gewählt. Eher jetzt nicht, weil sie die Sprache so super elegant finden oder was, hat sich dann danach ergeben, aber die haben halt diese ganzen anderen Sachen auch ausprobiert und für diesen Anwendungsfall war das halt um Größenordnung besser und dann haben sie es halt alles darauf umgebaut am Ende. Oder sind noch dabei. Die haben dann so einen Ansatz, dass sie eben, ja, die müssen ja ihre ganzen Leute, die da schon sitzen haben, erstmal so schrittweise umschulen.
Dann ja,
so.
Klar,
das ist schon nicht
klar.
So einfach, aber das hat ja auch schon ein paar Mal geklappt in der Vergangenheit, also mit anderen Sprachen.
Das würde also gehen. Gab es eigentlich, wurden die Talks irgendwie aufgezeichnet?
Nee, also dann leider nicht.
Ja.
Das ist echt ärgerlich.
Ah.
Von der letzten schon in London, das haben die hingekriegt, aber ich weiß nicht, da fehlte irgendwie die Aufzeichnungstechnik, glaube ich. Oder es ist kaputt gewesen, ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht gefragt. Das war echt ein bisschen ärgerlich, weil vor allem ein Vortrag hat mir auch sehr gut gefallen. Das war die Keynote, genau, das war der allererste vom ersten Tag.
War das Singletrack?
Genau, Singletrack.
Oh, dann ist das ja nicht so schlimm. Aber Multitrack und dann ja, keine Video-Recording ist halt
das wäre No-Go.
Fatal.
Aber ist auch
so wenn man sich entscheiden muss zwischen zwei tollen Sachen, dann das
ja. Ist ja. Aber auch so ist für die zu Hause gebliebenen blöd, ne? Manche Sachen. Also da waren halt auch viele so.
Das ist super Werbung auch immer, ne? Also eigentlich, das ist ja nicht nur so ein Service für die Leute, die da waren, sondern halt vor allem so zum Sharen, guck mal, wie geile Vorträge wir da haben, dann kommen halt andere Leute das nächste Mal, ne?
Und auch die Leute, die sich die Mühe machen, da überhaupt sowas vorzubereiten. Also ich habe jetzt hier auf der Foscon hatten wir so eine Lisp-Subconference auch und ich habe da auch einen Vortrag gehalten und halt noch die Konferenz so ein bisschen mitorganisiert. Und das ist halt ein Heidenaufwand, so nur eine Stunde zu füllen überhaupt, ohne da allzu sehr zu pushen, ne? Das ist echt nicht so ganz einfach. Und das ist halt schade, wenn das dann nur so für einen Tag verpufft und dann hat da keiner mehr was von. Aber ja, das hatten sie irgendwie nicht auf dem
Schirm.
Schade. Und gerade schade um diesen einen Vortrag, den ich gerade meinte, der war nämlich so ein bisschen, der hatte gar nichts, ich glaube, Clojure hatte gar nicht erwähnt in dem ganzen Vortrag. Das war so ein Meta-Ding, ja, da ging es um schwer zu sagen eigentlich. Es ging so ein bisschen um Architektur. Also die Clojure-Community versucht auch immer, das finde ich ganz gut daran, die versuchen so ein bisschen über Programmieren oder Softwareentwicklung an sich nachzudenken und sind nicht so sehr auf die Tools fokussiert. Also auch, es gab halt auch sehr, sehr technische Vorträge, die irgendwie dann einer hat sich damit beschäftigt, wie eben die Datenstrukturen implementiert sind im Detail, weil das ja so ein bisschen, damit das noch performant ist und so mit der
Usability,
das ist halt sehr schwierig und der kannte sich da sehr aus und der ist dann sehr in die Tiefe gegangen, was das angeht, aber es gibt dann halt auch immer so sehr philosophische Ansätze oder philosophische Diskussionen. Ja. Und da, der hat sich halt Gedanken gemacht über das Verhältnis von Architektur und Nicht-Architektur sozusagen. Also, wie hat das, der Titel war wie State and Nomads, also nicht Monads, sondern Nomads, weil der hat so ein bisschen interdisziplinär gearbeitet und hat zum Beispiel die Architektur, was in der Architektur für gegenüber, wie soll man es sagen? Also du kannst ja städteplanerisch vorgehen, ne? Dann kannst sagen, okay, wir entwerfen die Stadt auf dem Reißbrett und dann ist das super optimiert und so und alles durchdacht. Mhm. Und immer wenn die Stadt größer wird, muss man das so und so machen und das ist alles total super. Oder es gibt eben diese Städte, die irgendwie wachsen und keine Struktur haben und dann irgendwie Slums durchbilden und so Dinge. Und diese beiden Extreme hast du ja in der Software irgendwie auch, in der Softwareentwicklung. Ne? Du hast irgendwie diese auf dem Reißbrett entworfenen
Superarchitekturen. Also komplett auf dem Reißbrett entworfene Superarchitekturen, haben die jemals funktioniert?
Das ist nämlich genau das Ding. Also die
funktionieren. Weil sie auf die Realität treffen,
Genau, zum Beispiel Brasilia hatte da als Beispiel, diese Hauptstadt von Brasilien, die eben tatsächlich wirklich fast vollständig auf dem Reißbrett entworfen wurde. Und als sie dann fertig war, war so sein, so eine Anekdote, gab es dann irgendwie war nichts vorgesehen, wo die Arbeiter dann eben wohnen konnten danach. Weil das ist ja irgendwo im Niemandsland gebaut worden und die haben dann da halt irgendwie jahrelang gebaut.
Gab es da nicht in China auch irgendwie so ein Teil, wo die so eine riesige Geisterstadt gebaut haben und am Ende wollte irgendwie keiner hin, weil keiner da war?
Ja. Also
kriegst du keinen da hin? Die haben im Prinzip eine Metropole gebaut ohne Leute und keiner will hin, weil keiner da ist. Ist
perfekt designt, da kannst du nichts
sagen. Schade.
Ja, das war dann auch so, da gab es dann riesen Wohnblöcke und so und die waren dann total self-contained, aber um zum nächsten zu kommen, musstest du irgendwie mit dem Auto fahren, weil es halt zu weit weg war und alles riesen Plätze immer dazwischen. Und das sah halt toll aus, aber es war halt total unpraktisch. Und gerade in Brasilien, weil irgendwie die Kultur findet, das kulturelle Leben findet vor allem auf der Straße statt, aber geht da nicht, weil die Distanzen viel zu groß sind. Und am anderen Extrem hast du ja aber dann eben, wie gesagt, irgendwie Slums, die sich entwickeln, weil gar keine Planung stattfindet. Und das kannst du ein bisschen vergleichen mit wie heißt das? Spring, Java Spring Framework versus PHP Frickel Webshop oder sowas. Ne? Auch sozusagen, das eine wächst irgendwie vor sich hin und es gibt gar keine Struktur, das andere ist super strukturiert und du hast Abstract Factory Beans und noch ein Nöcher und beides kannst du eigentlich nicht richtig benutzen und das fand ich ganz gut, weil sein Denkanstoß war sozusagen, das sich bewusst zu machen, dass du halt dich nicht ärgern musst, wenn irgendwas so ein bisschen misslingt oder so, weil das eigentlich gar kein Misslingen ist, sondern nur ein Zeichen dafür, dass das benutzt wird oder dass halt da Leben drin steckt. Aber du darfst halt auf der anderen Seite nicht vergessen, dass du halt auch eine Struktur brauchst, weil sonst läuft es dir halt komplett auseinander. Das ist halt gar keine Handhabe mehr, irgendwie nochmal was Gescheites rauszukriegen. Das war sehr interessant. Und ja, so, also das war ein sehr breites Spektrum und hat durchaus Spaß gemacht, war gut organisiert.
Gut investierte Zeit, ja.
Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich empfehlen. Also da könnte man sogar hingehen, wenn man eigentlich sonst nichts damit zu tun hat, glaube ich, weil da kommen auch viele Interessierte einfach, die sich das mal ansehen und so.
Ah, okay.
Und für dieses Publikum ist denn so eine Konferenz in der Regel auch ausgelegt. Das ist eigentlich, also bisher, zumindest die Euroclosure. Kann ich durchaus empfehlen. Ja.
Cool.
Die Zeit schreitet fort, sehe ich gerade.
Ja, das sowieso. Aber also dazu können wir vielleicht noch kurz festhalten. Man kann also es werden durchaus produktive Systeme mit Lisp-Dialekten gebaut. Und Clojure ist ja in letzter Zeit anscheinend, fehlt ja so ein kleiner
Hype. Auf jeden Fall
viel vorne, genau.
Ob das jetzt in der Lisp-Szene geht, das vielleicht unter den allen anderen, aber
ja, nö, ist aus der Außenwahrnehmung
würde ich schon sagen, dass das,
Ja, es ist schon
ein besserer, sichtbarer Lisp-Dialekt auf jeden
Fall. Genau, sehr schnell einer von den Top 3 geworden sozusagen. Hat das insgesamt der Lisp-Community ein bisschen geholfen, dass man das stärker nutzen kann? Also auch wenn ihr jetzt Scheme macht, durch diesen Clojure-Hype, ist es da einfacher irgendwie mit Kunden zu sagen, hier, wir machen Lisp?
Ja, das habe ich bisher noch nicht so erfahren, aber ich glaube schon, dass generell die funktionale Programmierung ist ja sowieso so ein bisschen im Fokus gerade. Also Scala ist ja zum Beispiel auch total beliebt, auch in so kommerziellen Szenarien also auf jeden Fall gibt es da großes Interesse. Und dann kommst du auch relativ leicht mit so einem sowas wie Clojure eben oder mit anderen Lisps, dann kannst du dann über die Hintertür auch mit reinnehmen, weil naja, am Ende ist das nur irgendwie eine andere Syntax und die Konzepte sind irgendwie gleich.
Ah, okay.
Das kriegst du dann schon irgendwie hin. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf den Rest der Lisp-Welt so besonders auswirkt. Kann ich nicht sagen, weil das passiert irgendwie meistens hinter den Türen so ein bisschen. Ne?
Ja, okay.
Also das ist auf so einer Konferenz. Die anderen Lisps haben nicht solche Konferenzen wie Clojure. Die und der Richicki hat auch, glaube ich, von vornherein Wert darauf gelegt, dass sich die Community nicht so entwickelt wie zum Beispiel die von Common Lisp, die halt total so ein bisschen zerstritten ist. Oder dass da halt so extreme Charaktere, die so ein bisschen sich teilweise auch sehr flamen dann in den Diskussionsforen.
Alles klar.
Und Clojure ist halt deutlich freundlicher. Also da haben sie sozusagen sich auch Ruby so ein bisschen zum Vorbild genommen, glaube ich.
Mhm.
Also ich erfahre die Community da als sehr ähnlich tickend. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Da läuft man nicht so leicht in so ideologische Konfrontationen und so.
Okay. Okay.
Und ich bewege mich ja halt viel in diesem Chicken-Umfeld. Der Entwickler von Chicken, also der ursprüngliche Entwickler, arbeitet auch für uns inzwischen. Den haben wir jetzt einfach eingestellt, weil wir dafür viel mitmachen und dann haben wir da ein bisschen mehr Kontrolle drüber, wie wir das.
Nicht schlecht.
Hat auch seine Vorteile. Das ist halt sehr spezialisiert und so, ne? Und du kannst die Leute halt dann auch direkt kriegen, weil die
Das heißt dann demnächst Bewuter
so viele gibt's. Lisp. Ja, wir sind so ein bisschen jetzt die Chicken Company, genau. Das ist ganz gut. Und ich bewege mich halt viel in der Community und die ist halt auch total gut. Also die ist sehr Newbie-freundlich und eben kümmert sich irgendwie um die Infrastruktur, dass die läuft und sowas.
Okay.
Was halt auch keine Selbstverständlichkeit ist, weil ja viele verweisen dann halt und dann ist das ein bisschen tote Hose relativ schnell. Und das ist bei Clojure eben auch sehr gut. Das funktioniert.
Okay, also wenn man jetzt nach diesen ganzen ganzen Ausführungen Lust irgendwie auf Lisp hat, Clojure und Chicken sind auf jeden Fall zwei, die du empfehlen würdest, wo man einen ganz guten Einstieg finden kann, wo man irgendwie auch leicht Anschluss finden kann.
Ja, Problem ist ein bisschen Tutorial-Material zu finden. Clojure ist da ganz gut, die haben halt auch schon viele Bücher, so Einsteigerbücher und so Zeug auf dem Markt, während die anderen Lisps sich da sehr schwer mit tun. Es gibt eine total gute Einführung in Common Lisps, aber auch noch nicht so lange. Das ist irgendwie von 2003 oder sowas. Also ist das eines der ersten wirklich praktischen Bücher. Das heißt auch Practical Common Lisp von Peter Seibel. Das kann ich sehr empfehlen, das habe ich gelesen. Und der lehrt halt die Konzepte von Lisp so ein bisschen anhand von sehr praktischen Beispielen. Da baust du dann irgendwie erst einen Syntax, also ein Test-Framework.
Ja.
Dann baust du irgendwie eine MP3-Datenbank und so Sachen. Also es ist sehr praktisch orientiert und auch gut geschrieben, so dass man da als Nicht-Kenner gut reinkommt. Und das andere, was auch Common Lisp verwendet, ist Land of Lisp. Das ist von Conrad Barsky. Das ist so ein ähnliches Konzept, bloß dass man das anhand von Spielen macht. Also er hat dann irgendwie so 8 verschiedene Spiele, die man nacheinander, die so immer schwieriger und, und anspruchsvoller werden, die man dann halt so implementiert und anhand derer man die Sprache kennenlernt. Und das ist auch so mit Comics illustriert, die er halt gemalt hat, die dann so ein bisschen sehr naive Kunst sozusagen. Aber
okay.
Das ist ganz witzig. Das kann ich auch sehr empfehlen. Und für Scheme zum Beispiel sieht das ganz düster aus. Da gibt's eigentlich nur sehr akademische Sachen. Also der Klassiker ist eigentlich Structure and Interpretation of Computer Programs heißt das, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, Structure and Interpretation of Computer Programs, genau. SICP. Und dann kennst du immer nur in der Abkürzung nämlich. Das ist das ehemalige Lehrbuch vom MIT. Also die haben da ihre Einführungskurse mit bestritten. Und das ist halt super akademisch und so. Und überhaupt nicht praktisch. Die Beispiele sind immer nur irgendwelche mathematischen. Da muss man schon echt Bock drauf haben. Aber wenn man das durchackert, dann kommt man am Ende, dann ist man am Ende sehr gut geschult und man baut am Ende natürlich auch seinen eigenen Lisp-Interpreter und so.
Selbstverständlich.
Das gehört immer dazu.
Ich kann mir gerade vorstellen, dass man dann die mathematischen Beispiele, mit denen man halt ein paar Jahre vorher dann die Fortran-Einführung gemacht hat, jetzt einfach dann mit
nur auf ganz andere Art lösen müssen. Das ist sehr herausfordernd. Das Coole ist, die haben sogar in den 80ern, also das haben die in den 80ern entworfen, nee, in den 70ern haben sie entworfen, und die haben dann in den 80ern angefangen, davon so Videoaufzeichnungen zu machen. Das ist total cool.
Ach du Scheiße.
Also mit VHS-Technik irgendwie, glaube ich.
Und
dann haben die aber auch so Live-Coding. Also der Professor kann dann irgendwie an sein Terminal gehen und dann schwenkt die Kamera auf so einen flimmernden Bildschirm so ein bisschen. Also die haben das so ein bisschen versucht rauszunehmen, aber man sieht immer noch, dass das so eine Röhre ist. Mhm. Und dann codet der da halt.
Synchronisation ist schwierig.
Genau,
Aber geil.
Das ist richtig cool. Das ist so eine Art sehr frühe Screencast.
Nicht schlecht.
Und dann kannst du halt den Sussman und den Abel da sehen, wie sie auch, also meistens schreiben sie an der Tafel, weil das halt einfacher ist. Kannst du dann zusehen, wie die da eben ihre Klasse unterrichten, und das sind eben Mitentwickler von dem Scheme. Es wurde auch entwickelt für diesen Kurs ursprünglich.
Okay.
Was wir heute halt für praktische Sachen einsetzen, das ist ganz witzig eigentlich. War mal eine Lehrsprache, aber ist so ein bisschen gewachsen.
Verrückte Welt.
Ja, das ist ganz. Das ist halt ein Kosmos irgendwie.
Ja, Welt für sich. Ja. Gibt es in Köln irgendwie eine User Group zu dem Thema?
Ja, wir haben eine. Hör mal, für jeden Dialekt wahrscheinlich eine eigene
User Group. Das wäre schön.
Wenn dann jeweils zwei Teilnehmer.
Genau. Also es gibt eine Clojure User Group in Köln. Die heißt auch Clojure Cologne. Cologne Clojure Meetup irgendwie so.
Ja.
Wir haben es mal irgendwann sogar erweitert in Clojure in Functional Programming oder so ähnlich. Also es ist der offizielle Name, aber nennt offiziell keiner so. Also es ist formal eigentlich, oder praktisch ist es die Clojure User Group.
Das ist ja immer so, ne? Ums Kernthema, so müssen wir mal drüber hinaus.
Genau, also genau, wir haben auch schon Erlangen und Haskell-Vorträge und so gehabt.
Okay.
Das tue ich aus da auch drin. Und da kann man auf jeden Fall reinschauen. Wir haben da so einen harten Kern von vielleicht 5 Leuten, die da auch immer vor Ort sind. Treffen uns auch in der Bottmühle im Coworking Space.
Ja, okay.
Einmal im Monat, wenn, im Normalfall. Und ich hatte eigentlich mal Lust gehabt, sowas Fringe Languages mäßiges zu machen, aber das habe ich mangels also ich will nicht noch irgendwas aufmachen, deswegen habe ich das bisher nicht in Angriff genommen.
Aber was bedeutet das?
Also so, das hat mal der Autor von dem Land of Lisp in Washington gemacht auch. Ich glaube, die ist aber auch inzwischen eingeschlafen, wo die einfach Sprachen, die irgendwie keine Rolle spielen, irgendwie praktisch.
Okay.
Du meinst dabei jetzt nicht esoterische Programmiersprachen?
Das oder? Nicht, genau, schon, also nicht Quatsch, was auch lustig ist, aber nee, der hat dann halt sehr früh, haben die da irgendwie Haskell und Erlang und eben auch Lisp und solche Sachen und dann bestimmte Dialekte, die irgendwie obskur sind und solche Sachen gemacht. Und
okay.
Das fände ich eigentlich mal ganz spannend. Dann könnte man einfach jeden, immer wenn man sich trifft, irgendwie eine andere Sprache ausgraben oder irgendwas Experimentelles und so, um mal zu gucken, was da, wie das so tickt und was man sich dabei gedacht hat. Ja, aber da ist halt ein bisschen dann das Feuer ausgegangen anscheinend, weil irgendwann sind halt die Interessen der Leute erschöpft und wahrscheinlich zieht das dann noch nicht so viele.
Ja, das ist ja schon sehr speziell. Ne?
Ja, ja.
Okay, aber die Clojure User Group hier in Köln ist auf jeden Fall, wenn jemand Interesse hat, kann da mal hinkommen
und
da Einstieg in die Szene finden.
Selbst wenn man Common Lisp macht, oder?
Ja, wir lassen euch auch rein.
Ja. Am besten sein eigenes tolles mitbringen.
Common Lisper sind viel zu stolz, die kommen nicht zu Clojure User Group.
Okay.
Der neumodische Scheiß.
Ja, ja, das ist nicht die reine Lehre.
Okay.
Ja, ja, da gibt es schon durchaus Fundamentalisten. Ja, kommt auf jeden Fall vorbei.
Cool. Ja, dann insgesamt ein ganz guter Abriss hier über Lisp und funktionale Sachen. Ja. Und,
ein paar Forsrit.
Ich glaube.
Das wird auch wieder lustig bei den Shownotes, glaube ich.
Das wird,
Wir werden hier rausgekehrt.
Ja, ich glaube.
Ja, der Mob möchte wieder
weiter trinken.
Die Raucherpause ist vorbei.
Weiter trinken.
Ja, würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu.
Ja, mhm. Vielen Dank, Moritz.
Ja, gerne.
Genau. Danke euch. Vielen Dank. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache geworden, diese Folge.
Ja, glaube ich auch.
Cool.
Ja, ich hoffe.
Dann bis zum nächsten Mal dann.
Ne? Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.